Life has a melody, guys. A rhythm of notes that become your existence once played in harmony with God's plan. It's time to do your part and realize your destiny.
Which is what exactly?
You are the guardian and protector of the new generation of God's children. The first member of our family will be with us soon, guys. It's time to make your choice.
But I don't understand what you're talking about. Really, I don't understand.
Come. See the face of the shape of things to come.
Hallo und herzlich willkommen zu Bahnhof Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie.
Hi, Britt-Marie, Staffelfinale, ja.
Ja, endlich. Ich wollte den zweiten Teil ja letztes Mal schon direkt im Anschluss gucken und habe ja dann noch ein bisschen gewartet extra, damit die Eindrücke noch frisch sind für die Aufnahme. Und toll, ja, super. Ich bin auch, das wird toll heute.
Ja, ich habe tatsächlich nach unserer letzten Aufnahme unmittelbar danach sofort hier den zweiten Teil dieses Staffelfinales geguckt, aber dann eben auch noch weitere zweimal im Laufe der Woche, weil mir hat's so gut gefallen. Und ich muss mich vorbereiten, genau.
Titel ist der gleiche, nur mit Teil 2.
Titel ist der gleiche.
Gott sei Dank, nichts Schweres. Genau.
Genau, Kobolds Last Gleaming Part 2, das kann man sich leicht merken, zuerst versendet am 24. Januar 2005 auf Sky in UK, beziehungsweise am 1. April 2005 auf Sci-Fi in den USA. Regie wiederum Michael Reimer, gestandener BSG-Reboot-Veteran. Schon zum damaligen Zeitpunkt hat er auch die Miniserie inszeniert, basierend auf einer Story von David Icke, hat Ron Moore. Ronald D. Moore, so viel Zeit muss sein, das Drehbuch geschrieben. So. Und haben wir ein bisschen Housekeeping, vielleicht minimal, denn wir haben uns gefragt, wer für das tolle Editing verantwortlich ist. Du hast dich das zumindest gefragt.
Stimmt. Und ich habe es vergessen nachzugucken. Ich bin so froh, dass du da bist.
ist nicht so ganz einfach, weil die Editoren, die Cutter, werden ja auch erst immer im Abspann genannt. Und dafür muss man sich ein bisschen durch die Endcredits sitzen. Das dauert allerdings nicht lange, denn da ist zu lesen Andrew Seclear, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ist hier für das Editing verantwortlich.
Ich hätte jetzt auch so ausgesprochen.
Ja, Seclear. Wie auch immer. Jedenfalls jemand, der der Battlestar Galactica Reboot-Serie lange Zeit erhalten blieb, über 25 Episoden, über alle 4 Staffeln und dann später war er eben auch einer der Produzenten ab Staffel 4 oder in Staffel 4, nicht ab Staffel 4, weil danach kam ja nichts mehr. Und Danny Cooper, eine Cutterin, die fast jede Folge in Staffel 1 geschnitten hat. So, Danny Cooper, soweit. In Anbetracht der Tatsache, dass wir so viel zu tun haben, wollen wir uns gleich in die Handlung stürzen oder wollen wir noch irgendwas nachreichen vorab?
Nee, das war auch, glaube ich, so das Wichtigste, was wir diskutiert hatten. Und ja, jetzt geht's ja auch direkt dann weiter. Es hat ja letztes Mal spannend geendet. Ja, und jetzt hinein, Kopf über.
Vorab sei wie immer gesagt, wir spoilern nichts mit Blick auf die noch kommenden Staffeln. Wir reden tatsächlich nur über alles bis zum jetzigen Zeitpunkt, nämlich Staffel 1, Episode 13, das Staffelfinale der ersten Season. Und Britt-Marie hat noch keine der Folgen gesehen. Ich habe sie alle schon mal gesehen, aber werde natürlich meine Klappe halten, so gut wie es geht und nicht zu raten, was da noch kommt. Wobei das nicht so schwer fällt, denn auch ich habe kein Detailwissen mehr. Die letzte Sichtung der Serie liegt schon einige Jahre zurück. Fast Jahrzehnte, möchte ich sagen. So. Und ja, wer uns fördern möchte, patreon.com/Bahnhofskino, da hat man jede Battlestar Bahnhofskino Galactica Folge eine Woche vorab und Feedback bitte an galacticapodcast@gmail.com, aber das wiederholen wir gerne auch nochmal zum Ende der Staffel. So viel Zeit muss auch sein. Wir machen das ganz selten, ne?
Ja.
Wir setzen wiederum ein in medias res, mitten in einer bewegenden Handlung und starten wie so oft auf dem von Zylonen besetzten Caprica, wo wir diesmal nicht nur Hilo sehen und Caprica Boomer, sondern auch Starbuck. Und im Detail klingt das dann folgendermaßen. Caprica Boomer kann Hilo davon überzeugen, sie zu retten. Nicht zuletzt durch die Offenbarung, dass sie schwanger sei. Zur gleichen Zeit trifft Kara, also Starbuck, im Museum von Delphi ein, wo auch Hilo und Boomer Zuflucht suchen. Dort birgt sie den Pfeil des Apollo, darüber haben wir in der ersten Folge geredet, im ersten Teil von Kobolds Last Gleaming, bevor sie von einer Six angegriffen wird, die sie aber besiegen kann. Als Kara Caprica Boomer erblickt, will sie diese erschießen, doch Hilo lässt dies nicht zu. So.
Also, ja. Zuerst einmal habe ich mich ein bisschen gewundert, dass plötzlich die Stimmung zwischen Hilo und Caprica Boomer doch wieder relativ, ich sag mal, entspannt ist, dafür, dass sie vorher quasi sich mit gezückter Waffe gegenüberstanden. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass, also ich meine, sie sind natürlich nicht wieder Freunde oder so, aber Caprica Boomer redet mit Hilo, Hilo hört auf sie auch. Sie sagt ihr dann auch, Mensch, ohne mich wärst du quasi hier schon dreimal auf dem Planeten untergegangen, ja, wärst du schon längst tot und meine Mission ist immer noch, dich hier wegzubringen. Und er hört ihr auch zu. Ob er glaubt, weiß man nicht so richtig, aber sie kommunizieren zumindest wieder miteinander und er hat die Waffen nicht im Anschlag. Ja. Also dachte ich, irgendwie hat sich da auch plötzlich was getan von einer Episode auf die nächste.
Beziehungsstatus, it's complicated, ja. Es ist ja, wirklich du, kompliziert. Ja, also ich hab mir auch solche Fragen gestellt. Ich dachte, das ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, Hilo ist auch sehr wankelmütig, so was seine Gefühlslage zu Boomer angeht. Andererseits dachte ich auch, also wäre ich in der Situation, vorausgesetzt, ich würde mich durch so ein Science-Fiction-Universum bewegen, ich wäre auch selbst dann maßlos überfordert damit. Ich meine, das ist quasi hier die Loverin oder Partnerin meines Kollegen, des Chiefs, und die treffe ich dann wieder, nachdem ich glaube, sie sei tot, aber sie ist es ja nicht wirklich, aber das weiß ich nicht. Ungeachtet dieser Tatsache schlafen wir miteinander und dann sagt sie, nein, eigentlich bin ich ein Roboter oder zumindest kein Mensch und hey, ich bin schwanger auch noch von dir. Und das ist echt, es ist schwer, glaube ich.
Moment, ja? Den Chief habe ich total vergessen, stimmt ja, du hast ja recht. Ja, er hat ja immer noch die Perspektive, dass sie ja eigentlich mit dem Chief zusammen ist. Ja, das habe ich ja völlig vergessen. Genau. Also jetzt für seine Perspektive. Ja, also es ist wirklich ein einziges Chaos. Ich habe zwischendurch so ein bisschen das Gefühl gehabt, so habe ich mir das erklärt, dass er einfach zwischendurch vergisst, dass sie ein Roboter, also Roboter, dass sie ein Zylonin ist. Weil er halt so gewohnt ist, mit der richtigen Boomer da zu agieren, dass er dann wieder zurückfällt in die alten Rollenmuster, also in die alten Dynamiken, und dann fällt ihm irgendwie so nach kurzer Zeit ein, verdammt, ist ja gar nicht die richtige Boomer. So. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, also sie ist schwanger. Told you so! Ja. Nur damals habe ich gesagt, also ich hatte ja gesagt, wenn es nicht Zylonen wären, würde ich sagen, sie ist schwanger. Aber damals hatte ich halt gedacht, dass Zylonen keine Kinder zeugen können.
Ja.
Ich dachte ja, die wurden, also mir, aber da hattest du ja noch gesagt, haha, Foreshadowing, da hattest du, glaube ich, sogar noch gesagt, dass wir ja gar nicht wissen, wie die überhaupt entstehen. Weil ich ja noch gedacht habe, okay, das sind quasi Androiden oder wie auch immer oder Roboter oder was auch immer, dass die halt gemacht werden. Also ja, aber nicht im Sinne von, nicht durch Sex, sondern Maschinerie oder so. Aber wir wissen ja gar nichts.
Davon ist auszugehen, dass sie eben, dass es keine Maschinen sind, sonst bräuchten sie auch keinen Zylonendetektor, um die humanoiden Zylonen zu identifizieren. Also die sind 100% organisch, das wissen wir bis hierhin. Und dass sie irgendwie gefertigt werden.
Ja, das schon, aber ich dachte, gemacht von Maschinen trotzdem.
Ja, das vermute
kann ja sein. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir ja jetzt hier zumindest jetzt den ersten Gegenbeweis, wobei das ja hier auch uns verkauft wird, so verstehe ich das zumindest, aber das werden wir dann am Ende nochmal genauer besprechen, dass das ja quasi der erste Schritt in eine Art Evolution der Zylonen ist.
Ja, ja. Das ist schon was Besonderes. Also ich glaube, das passiert dir nicht alle Tage. Davon ist auch auszugehen. Also so wie jetzt Caprica Boomer, eine der Caprica Boomers, der diese News hier vermittelt, ja.
Und jetzt frage ich mich, dieses darauf drängen, oh mein Gott, ist er schon in sie verliebt? Also von Six und ihrer Truppe, ist er schon in sie verliebt?
Ja.
Haben die beiden irgendwie es schon getan, so nach dem Motto, ob das der Endplan war? War das der Endplan, dass sie schwanger werden soll? Und wie fucking schnell geht es bitte, dass sie schwanger wird? Mal unabhängig davon. Also offensichtlich geht das bei den Zylonen alles viel schneller und einfacher und ratzfatz und so. Eventuell kann sie sogar lenken, wohin was geht. Nichtsdestotrotz
Ja, die war ganz schön lange unterwegs nach Delphi.
51 Tage.
Nein, aber, nicht 51, aber einen Monat rund, ja.
Aber war das nicht der 51? Ach nee, nach Delphi. Stimmt, richtig, hast ja recht. 51 Tage sind sie auf Planeten.
Ja.
Und genau. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube ja, das wäre ja eine sehr naive Art. Manchmal haben wir ja so Dinge von den Zylonen, wie sie Dinge sehen, die sehr naiv wirken, weil sie, glaube ich, von außen das nicht verstehen. Und alles, was mit Gefühlen zusammenhängt, haben wir ja gesagt, ist so ein bisschen so teilweise auch auf sehr kindliche Art betrachtet, wo wir immer denken, das ist aber alles viel komplizierter. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass die Zylonen, also Six und ihre Truppe, meinen, dass man verliebt sein müsste, um eine Beziehung zu haben. Und vielleicht haben sie auch gedacht, man müsste verliebt sein, um ein Kind zeugen zu können.
Ja.
Also irgendwas ist da, die haben das nicht so richtig, noch nicht verstanden mit den Gefühlen. Aber das erklärt jetzt vielleicht auch, warum sie da drauf so gedrängt haben.
Ich kann dazu ganz wenig
nicht sagen,
sagen, ohne
ich
maßgebliche
also
Dinge zu spoilern.
Ist die Schwangerschaft kein Zufall, sondern ein Plan. So, Punkt.
Danach riecht es auf jeden Fall, ja, tatsächlich. Weil das ist ja auch ein Aspekt, dass ihn in sie verliebt machen und dann kommt es eben zum Koitus und dann eben im
ist
Optimalfall.
Halt die Frage, warum just, aber warum denn Boomer? Und gerade auch, wenn uns gesagt wird, Boomer ist ja eigentlich ein Modell, das eher mal fehlt, also das eher mal,
nicht so zuverlässig
nicht so gut
funktioniert.
Ja.
ich meine, sie ist die, also sie ist die einzige uns bekannte humanoide Zylonin an Bord der Galaktika, zu der eben auch Hilo ein vorheriges Verhältnis hat. Und von daher war es natürlich für jetzt für die Zylonen naheliegend, die beiden miteinander in Kontakt zu bringen, weil er natürlich bereits mit ihr eine Connection
Aber
hat.
Und warum hat nicht Six sich einfach von Bolter schwängern lassen, als sie noch auf dem Planeten zusammen unterwegs waren? Ich meine, die hatten ja mehr als einmal Sex. Zum Beispiel.
Das sind Fragen.
Also, man hätte durchaus auch andere Paare finden können, glaube ich.
Ah, nee, das geht jetzt zu sehr in Kaffeesatzleserei. Ich weiß es nicht tatsächlich.
Okay,
also,
gut.
Ich kann's,
aber
ich
das war so, es wäre bestimmt auch anders gegangen, sagen wir mal
ich
so.
Ich könnte es dir basiert auf dem, was wir wissen, nicht verraten. Ich gehe davon aus, so wie wir Bolter bisher kennenlernen, dass er auch nicht heiß wäre, darauf Vater eines Kindes zu sein. Ich glaube, dafür ist sein
hallo,
Ego zu
die
groß.
Keine Rücksicht.
Nee,
ja.
Ja, aber gut, das ist ich glaube, da hätte sie schon ein bisschen, also Six, wenn sie denn gewusst hätte, ich kann schwanger werden von Ball, da schon ein bisschen tricksen müssen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, er hat alles dafür getan, dass sie nicht schwanger wird von ihm.
Ich glaube ja auch nicht, dass Hilo eine besondere Rolle da spielt. Also ich glaube, er ist ein austauschbarer Mensch, der da quasi Samen gespendet hat. Ich glaube nicht, dass es darauf hinaus, also man könnte ja auch denken, hängt es mit Hilo zusammen, hat der irgendwas in seiner Familie, Stammbaum, whatever, was sie denn gerne wollen. Aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich random. Das heißt halt, wie gesagt, Gelegenheit war da.
Ich denke auch, basierend auf dem, was wir wissen, das Personal ist eher beliebig, wäre Bolter mit der Persönlichkeit von Hilo ausgestattet und hätte er sich so auch wirklich verliebt innig in Six, hätte man auch mit den beiden vielleicht das Experiment wagen können, sage ich jetzt mal, ohne Anspruch auf Gewähr, dass das auch so stimmt, so was ich jetzt sage, doch in einer Staffel. Aber das Gefühl der Liebe ist ja nicht beliebig. Das machen ja die Zylonen auch klar, wenn sie sich da unterhalten und sagen, ja, er muss sie lieben, das gehört eben auch wirklich für sie dazu. Also es geht nicht nur um den Akt der Prokreation, sondern eben auch um das Gefühl.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht haben die ja auch in ihrer Prophezeiung oder was irgendwas, so nach dem Motto aus Liebe geboren oder so, also dass da irgendwie so eine verklausulierte Geschichte dahinter steckt, wo sie meinen, das muss dann so sein irgendwie.
Ja, klar. Weil sich vervielfachen, reproduzieren, das können sie ja bereits. Also darum kann es ja nicht gehen. Es kann ja nicht der Anspruch sein, zu sagen, wir müssen mehr werden, sondern sie wollen ja schon.
Nein, der Anspruch ist, wir müssen, das ist der Startpunkt einer Evolution. Also ab jetzt werden wir quasi anders gezeugt und das wird irgendwelche Vorteile haben, die wir jetzt noch nicht kennen, die wir vielleicht noch gesagt bekommen. Oder es ist eben der letzte Schritt zur besseren Menschheit sozusagen. Also sie wollen ja bessere Menschen sein und Menschen zeugen einander ja. Also vielleicht ist dann das sozusagen der nächste Schritt, um die perfekten Menschen zu sein.
Zu den etwas oberflächlicheren Freunden dieses Handlungssegments würde ich sagen, ich fand tatsächlich den Kampf zwischen Starbuck und Six, also zwischen Trisha Helfer und Katie Sackhoff sehr, sehr gut choreografiert. Ich habe vor allem Trisha Helfer gar nicht so zugetraut, dass sie so gut aussehen würde in der Kampfszene, weil sie sieht eben aus wie, und das war sie ja auch vor ihrer Schauspielkarriere, sie sieht eben aus wie ein Model. Sie ist aber relativ schlank und groß gewachsen und die läuft auch immer in diesem schicken Fummel darum.
Ja,
und,
mit hohen Schuhen.
Und ich fand es tatsächlich überzeugend. Also wenn sie hier da so ihre High-Kicks macht, dachte ich, wow, also das sieht besser aus als viele weibliche Actionstars in einem hochwertig produzierten Kinofilm.
Ich habe ein bisschen Probleme mit der Szene insofern gehabt, als dass das natürlich auch so geschnitten war, wie ein fleischgewordener jungpubertärer Traum von zwei Frauen, die sich halt kloppen. Es hätte nur noch gefehlt, Aber es war so, naja, aber okay, ich lasse es durchgehen, ist in Ordnung.
Ich bin da sehr empfänglich für, ich bin auch ein großer Fan der Resident Evil-Reihe. Ich habe die Filme alle mehrfach gesehen und freue mich immer, wenn Mila Jovovich jemanden verkloppen darf. Also ich mag das tatsächlich ganz gerne und ich fand es ehrlich gesagt kurz genug und wuchtig genug, um mich gut unterhalten zu fühlen und auch adäquat schmerzhaft. Also wenn die dann am Ende da runterkrachen, so ein Stockwerk tiefer und Starbuck eben auf Six landet, dann dachte ich schon, das fühlt sich schon nach Schmerz an. Also ich muss auch mal sagen, klar, wir bewegen uns immer noch so in so einem budgetären Rahmen, wo man sagt, das sind jetzt nicht die Mega-Stunts und die wahnsinnig großen Action-Szenen, aber ich finde, für das Budget, mit dem die offenbar arbeiten konnten, sieht das alles relativ wertig aus. Und ich fand auch das Setting ganz gut gewählt, also diese Abbruchreife, diese Baustelle da quasi oder wo auch immer die da gedreht haben.
Also es ist natürlich so, sie stößt ja dann Six da runter und landet auf Six, was offensichtlich damals Rettung war, weil sie landet weich in Anführungszeichen. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht von Six, weil ich hätte mehr erwartet. Also sind die nicht normalerweise viel härter im Nehmen? Die sind doch fast schon aus Stahl. Also ich hätte eher gedacht, dass Starbuck dann mit einem eingeschlagenen Schädel da liegt und nicht Six. Deswegen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte so, okay, also das fand ich jetzt enttäuschend, dass die das so mitgenommen hat. Während Starbuck da einfach so aufsteht und sagt, klar, mir geht's gut. Und sehr schön ja dann auch Hilo, der ja dann auch sie, haben wir doch letztes Mal schon drüber gesprochen, dieses klassische, are you okay? Ja. Also, nein. Und die so, ja. Und ich dachte so, ja, klar, du bist gerade 10 Meter so eine blöde Dings runtergestürzt, so ein Loch runtergestürzt. Natürlich geht's dir gut, kein Thema, weißt du? Also es war auch so ein bisschen so, okay, Leute. Naja.
Ja, Six ist sowieso nicht so tough. Ich meine, die eine Six wurde ja auch schon ausgeschaltet. Wobei, das gehört ja zum Plan tatsächlich.
Ja. Naja, und dann war es auch noch so gewesen, dass ich ein bisschen schmunzeln musste, weil Starbuck ist ja dann dahin geschickt worden oder hingegangen, um diesen Pfeil zu holen.
Ja.
Und du siehst also dieses vermeintliche Museum oder was das da ist und alles liegt irgendwie in Schutt und Asche.
Ja.
Nur die eine Vitrine, wo der Pfeil drin ist und auch noch in dieser Hand drin liegt. Und die ist komplett heil mit dem Glas drumherum und nichts ist umgekippt, nichts ist irgendwie angeschlagen oder so. Genau die eine ist heil. Und ich dachte so, naja, klar, also Leute, es ist schon ein bisschen sehr auffällig. Oh. Aber dann, damit sie ja dann auch dann das Glas zersplittern muss, um an den Pfeil ranzukommen.
Genau, deswegen.
Ja. Ist in Ordnung.
Ja, das ist einfach eine Konvention, mit der ich sehr gut leben kann. Ich finde, das ist ein gutes Showcase für ein paar Actionspitzen, die haben mir gefallen. Ich finde es wiederum toll orchestriert von Bear McCreary. Ich finde es auch gut gespielt. Ich finde ehrlich gesagt den Gesichtsausdruck von Katie Sackhoff unbezahlbar, nachdem sie eben da diese Glasvitrine zerballert und den Pfeil da raus und den so in der Hand hält. Und sie guckt da drauf und ihr Gesichtsausdruck sagt so, Alter, Aufriss wegen dem Ding da? Weil es hat echt so ein bisschen auch, ich glaube,
antiklimaktisch, ja.
Ja, es sieht ein bisschen tacky aus, ja, das englische Wort. So ein bisschen auch preiswert, wie eben so ein Souvenir in einem Souvenirladen irgendwo, wenn man irgendwo einkaufen geht. So, Mama, kann ich auch so einen Plastikpfeil haben? Na gut, Söhnchen, kauf dir einen oder so.
Genau, und dann liegt es ja auch noch in diese Hand gebettet und so. Also es ist schon sehr, sehr kitschig irgendwie so ein bisschen. Aber naja, gut.
Aber gut, sie hat ihn und mal gucken, was sie damit macht. Und dann trifft sie auf Hilo und Boomer und die beiden freuen sich. Und Hilo drückt ihr die Waffe weg. Auch wiederum tolles einfach Acting-Showcase, einfach ein guter Moment für Katie Sackhoff, die dann so komplett durchdrehen darf. Davon sagt Ron Moore auch, dass da hätte nicht im Drehbuch gestanden, sondern das hätten sie am Tag einfach improvisiert, dass sie da komplett einfach einen Ausraster kriegt. Und ich ehrlich gesagt find's auch richtig so, weil mir würde es genauso gehen.
Endlich mal jemand, der normal reagiert auf die Tatsache, dass Boomer offensichtlich eine Zylonin ist.
Ja.
Ja, genau. Aber dann auch dieses, nein, du kannst sie nicht erschießen, sie ist schwanger.
Ja.
Ich habe echt zwischendurch, du hast schon recht, es hatte so leichte Soap-Opera-Züge zwischendrin. Aber es ist okay.
Den muss doch all der Kopf explodieren, denke ich. Ich meine, wenn du bedenkst, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen. Und wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, dass im Grunde doch, also die ganze Menschheit wurde ausgelöscht, die uns bekannte Menschheit in diesem Serienuniversum. Und sagen wir mal, die ist ähnlich groß hier wie bei uns, also rund 8 Milliarden Menschen. Und einfach damit schon klar zu kommen, ist schwer genug. Aber dann innerhalb von weniger Wochen so viele Verletzungen, Gefühlswallungen hochs und tiefs durchzumachen und dann am Ende da zu landen, irgendwie bei deinem besten Buddy und der hat gerade eine Zylonin geschwängert und du musst irgendwie den Pfeil suchen, der den Weg zur Erde weist und so. Ich würde auch komplett durchdrehen.
Und dann ist da plötzlich eine Six genau? Und warum will die Six jetzt den Pfeil und ich will ihn auch? Was ist daran so wichtig? Und Klopperei und ach ja, genau. Also hier könnte man auch sagen, jetzt complicated, aber meine Herren, es ist natürlich, jetzt wissen wir endlich, warum wir die ganze Zeit die Storyline von Hilo und Boomer auf Caprica hatten, damit sie am Ende plottechnisch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, direkt da stehen können, um dabei zu helfen, diesen Pfeil dann auch zu bekommen und heimzubringen. Ja. Und ich hoffe auch jetzt mal, dass die drei dann zusammen von dem Planeten fliehen.
Ja.
Aber es passen bestimmt keine drei in das Schiff von Starbuck. Fällt mir da gerade so auf und ein.
Stimmt, ja. Das
muss man mal überlegen.
Oh, das wird auf jeden Fall gemütlich da mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Geschlabber auch. Hm.
Rein, genau, rein in die Eingeweide, ja.
Kurzes Happy Trivia noch, was mir jetzt so einfällt. Darüber spricht Ronald D. Moore auch in seinem Podcast-Kommentar, dass ursprünglich das hier auch in einem Tempel spielen sollte. Ähnlich wie der, den wir auf Kobold sehen, in nicht mehr ganz taufrischem Zustand, aber einfach aus budgetären Gründen dann gesagt wurde, okay, wir nehmen die Fassade von einem ja quasi Museum oder öffentlichen Gebäude, was da in Vancouver rumsteht, und drehen den Rest in der Ruine oder so, die wir entsprechend ausstatten. Wir gehen nach Kobold, würde ich sagen. Genau. Mhm. Wir haben eine Menge zu tun. Wir haben ganz schön viel, wir hopsen ganz schön viel rum. Wir haben viele Locations, mindestens 5 in dieser Folge, und die zweite davon ist Kobold. Und zwar ist dort der Raptor gecrashed und gestrandet. Und die Besetzung des gecrashten Raptors hat überlebt, erfahren wir hier. Wenig überraschend, weil da waren dann eben doch auch ein paar. James Kelsey ist ja auch im Main Cast und Aaron Paul ist ja auch ein regelmäßiger Nebendarsteller. Also wir wussten schon, wahrscheinlich überleben die. Ne? Und deswegen, jetzt haben wir es offiziell. Der Raptor explodiert, kurz nachdem Balter aus dem brennenden Wrack gezogen wird. Sie können also nicht einfach wieder vom Planeten wegfliegen. Head Six führt ihn zu den Ruinen des Opernhauses. In einer Vision erscheint ihm das Gebäude intakt und Head Six führt ihn zu einem Kinderbett und sagt dort, während sie da in diese Krippe gucken, isn't she beautiful, guys?
Hast du eben Opa gesagt? Das war doch der Tempel, oder?
Es sind Tempelruinen und in seiner Vision sieht das ja aus wie ein Opernhaus. Fandest du nicht?
Also ich fand ehrlich gesagt, ich habe das gesehen und dachte so, es sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein griechischer Tempel.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, das war so ein bisschen, also die moderne Fassung von eines restaurierten Tempels, so nach dem Motto irgendwie.
Nee, Ronald D. Moore, glaube ich, es sei ihm zu naheliegend gewesen. Ich nehme es ihm nicht ganz ab in seinem Podcast-Kommentar, so von wegen, ja, jetzt haben wir schon diese Ruinen, die so ähnlich aussehen wie ein griechischer Tempel und wir haben die ganzen griechischen Namen und so weiter. Jetzt wollen wir nicht auch noch das Naheliegende machen und wieder so eine ganz irgendwie klassizistische Umgebung zeigen, also antiken Umgebung zeigen, sondern wir machen mal was anderes. Und Michael Reimer hatte sich in dieses Opernhaus da in Vancouver verliebt, okay, dass sie dort drehen wollten. Und deswegen haben wir das genommen. Es wirkt aber allerdings auch so ein bisschen wie einfach eine ganz pragmatische, budgetär wahrscheinlich auch bedingte Entscheidung. Ich finde das Setting auf jeden Fall toll. Es sieht aus wie ein Opernhaus, ja. Es ist aber ein Tempel, ja.
Man merkt es halt aber auch, finde ich, dann, wenn sie halt an der Tür steht, also Six, und zu Bolter halt dann sagt, ob er quasi mit reinkommen möchte. Mhm. Und dann, ich dachte erst, das wäre ein Kinosaaleingang, aber es war ja dann eben der Eingang zu dem Auditorium oder wie sagt man, zum großen Saal,
Foyer,
wo dann eben auch die Bühne von der Oper wahrscheinlich war. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, also ich habe hier ein paar Dinge. Zum einen fand ich den Anfang das war ja der Anfang der Folge. Man sieht also, es steigt direkt ein mit diesem Absturz, wo halt Balter in diesem brennenden Schiff sitzt,
ja,
in der Flammenwand und alle anderen auch. Und dann eben alle anderen da peu à peu raus gerettet werden von, wie heißt
Crashdown.
Der? Moment. Ja, genau. Und hier natürlich auch sehr eindeutig, zweideutig dieser Name, der ist auch gecrashed, down gecrashed. Aber Crashdown hat Balter die ganze Zeit mit einem anderen Namen gerufen. Deswegen habe ich erst gedacht, das wäre eine Vision von Balter. Also ich habe erst gedacht, es wäre nicht echt.
Ich dachte auch, er sagt einmal zu ihm Gaius. Also er spricht ihn einmal auch mit dem Vornamen an.
Ach, also Gaius? Ich habe was ganz anderes verstanden.
Was hast du denn verstanden?
Ich muss gerade überlegen. Es war auf jeden Fall nicht Gaius. Ich dachte nämlich deswegen, dass Gaius vielleicht in einer Vision ist oder dass Crashdown in der Vision ist und dachte, also dass er so eine Art PTSD-Schub hat, wo er denkt, er rettet quasi einen alten Kumpel, vielleicht auch jemanden, der, also vom Anfang der Staffel, wo wir ja gesehen haben, dass es ja einen Crashdown gab, Und weißt du, so hatte ich erst gedacht. Aber
ich fand es erstaunlich und überraschend jetzt beim Wiedersehen, auch beim ersten Wiedersehen nach langer Zeit, dass er hier so prominent gefeatured ist. Also diese Nebenfigur ja. Crashdown, die ja keine tragende Rolle spielt bisher für die Serie und hier wirklich so front and center ist bei den Kobold-Szenen, zumindest bis wir dann hier beim Opernhaus oder bei der Ruine des Opernhauses landen, ist er ja schon so im Mittelpunkt der Handlung und darf dann auch nochmal den Chief zurechtstoßen. Also der Chief macht ja, ein paar
leider,
Vorschläge.
Ja, ich wollte gerade sagen, leider wird er eher als dumm, in Anführungszeichen, ja. oder nicht dumm, aber unbedacht irgendwie dargestellt. Also nach dem Motto, ein junger Heilsporn, der aber eigentlich keine Ahnung hat und auch irgendwie keine Logik, denn der Chief sagt ja, also vielleicht sollten wir uns verstecken, ja, aber wir müssen higher ground suchen, das ist die reguläre Vorgehensweise, ja schon, aber nicht, wenn wir auf einem Planeten sind, der von Zylonen besetzt ist, ja. die uns dann vielleicht auch sehen könnten, wenn wir auf higher ground sind, also und so, da denke ich mir nur so, okay, selbst wenn du keine Militärkenntnisse hast und irgendwie Strategie nicht in Strategie geschult bist oder was auch immer. Aber selbst das würde man doch mit ein bisschen logischem Denken sich denken können. Also da ist ja der Chief eigentlich, also ich hätte jetzt fast schon gesagt bauernschlau, aber noch nicht mal das. Der Chief ist einfach nur völlig normal. Also das ist so, und ich denke mir so, und du als Soldat und Vorgesetzter, der ja eigentlich trainiert sein sollte in so Dingen wie Strategie und Militär und so ein Kram, du solltest dir sowas doch eigentlich denken können. Aber ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen überfordert. Ja. Und ist es das erste Mal, dass er überhaupt also die Position des Chefs für so eine Mission in sich
innehat, ja.
Innehat, genau. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, und ich finde es schade, dass er so, ich sag jetzt doch mal in Anführungszeichen, dumm dargestellt wird.
Ich würde nicht so weit gehen. Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders, aber ich stimme dir insofern zu, als dass ich diesen Teil des Finales für den schwächsten Aspekt der Folge halte, die ich ansonsten rundum gelungen finde. Ich gehe da wirklich total mit. Ich liebe die Folge. Sie gehört auf jeden Fall jetzt zu meinen Highlight-Folgen der ersten Staffel. Aber dieser Moment ist so ein bisschen, ich wundere mich, warum da jetzt erzählerisch so viel Fokus drauf gelegt wird, weil wir haben ja wiederum nur gut 40 Minuten Zeit für jede Menge Story. Und dann haben wir eben dieses Zwiegespräch zwischen dem Chief und Crashdown, was nirgendwo hinführt. Zudem finde ich es eben auch ein bisschen convenient, gefällig, einfach, ne, dass auch die Figuren, also Chief Crashdown, Kelly und der andere Überlebende, dessen Namen ich auch vergessen habe, da einfach so aus der Handlung dann rausfallen und nicht mehr weiter erwähnt werden und die natürlich auch genau in der Nähe dieser Tempelruinen landen. Weil, also Ronald D. Moore klärt es ein bisschen auf in seinem Podcast-Kommentar und sagt, ja, da gab es so einen ganzen Nebenhandlungsstrang, dass sie erstmal so Erkundungstrupps losschicken, also sich aufteilen auf zwei Gruppen und dann stoßen die irgendwann auf diesen Tempel und dann geht Gaius rein und so. Und ich dachte, ja, ich glaube, das wäre hilfreich gewesen. Weil so denke ich mir, die diskutieren da rum und währenddessen sagt Gaius Bolter, oh Mann, ihr könnt mich alle mal und geht einfach alleine weg.
Geht einfach los, genau. Ich dachte nämlich auch so, ich so, what? Ich meine, uns wird ja dann verkauft, dass Six ihn ja quasi an der Hand nimmt und steuert und dass er so ein bisschen losgelöst ist von allem. Aber es ist schon ein bisschen strange, weil er dann einfach durch die Gegend stolpert. Aber er ist jetzt in dem Sinne ja auch einfach nur, ich sag mal, geduldet. Also er ist ja jetzt kein Teil der aktiven Militärkette dieses Schiffes. Deswegen vielleicht wird er dann auch einfach leicht übersehen.
Ja.
Und ja, aber ich frage mich halt, ob dieser Absturz noch irgendwie eine Rolle spielen wird, wenn wir dann auf Kobold sind. Also beziehungsweise, wir sind ja jetzt auf Kobold. Genau. Ach, vielleicht, weil ich weiß ja nicht, ob das Schiff ist offensichtlich ja nicht mehr flugfähig. Sonst hätte man ja vielleicht sagen können, dass irgendwie, also vielleicht spielen die dann später noch eine Rolle, wenn sie irgendwie fliehen müssen oder so. Ach, ich weiß es nicht. Aber ja, aber jetzt sind sie also, ich glaube, dieser Absturz hatte eigentlich nur wirklich den Sinn, Bolter dahin zu bringen. So.
Ja, und jetzt wiederum bewahrheitet sich nicht, aber man sieht schon, dass Six, also die Six in Bolters Kopf, alles dafür tut, sein Leben eben zu retten. Sie hat ihm ja vorher gesagt, flieg da mit, ne? Du bist auf der Galactica oder auf Colonial One nicht sicher, also in der Flotte da nicht sicher, im All. So.
Aber wir wissen auch, dass sie gelogen hat.
Ja,
also
aber
das stimmt ja nicht.
Aber sie hat ihn ja auch oder die Vision von ihr aus dem brennenden Raumschiff-Wrack da rausgezogen, weil er wollte ja nicht Crashdowns Hand nehmen. Aber in dem Moment, in dem dann Six erscheint, mit der Hand von Crashdown, sage ich mal, die ihn da rauszieht, dann sagt er okay und springt durch die Flammen, kurz bevor sie ihn verschlingen. Ja. Tja. Die Wiege, die Sie am Ende sehen, was machst du daraus?
Ja, also, es gibt ganz, ganz viele, ja, es gibt hier auch ganz viele Zitate, die ich eigentlich gerne alle bringen würde. Es ist halt alles wirklich sehr spannend. Also zum einen ist es ja so, dieses Gespräch, das Six ja mit Bolter führt, während sie sich auf den Weg machen da zu diesem Tempel, ist ja auch so, dass sie also sagt, jetzt wirst du erfahren, warum ich dich gewählt habe, also why I chose you to survive purpose. Also warum ich dir dieses Schicksal gegeben habe und du wirst dich entscheiden müssen. Es sind so sehr viele ominöse, fast schon bedrohliche Aussagen, die sie da trifft. Du wirst dich entscheiden müssen. Und dann aber auch, und er dann ja auch, also ich finde schön, dass er in dem Fall wir sind, weil er dann nämlich auch sagt, aber ich verstehe es nicht. Und wir alle so, ja, wir auch nicht. Und ihre Antwort dann ja nur ist, du wirst der Protector, the Guardian, Protector and Guardian, du wirst der Beschützer unserer neuen Familie sein. Und da denkt man sich schon so, hä, Moment, und du wirst dich entscheiden müssen. Ich so, okay. Dann haben wir die Farbsymbolik, sie trägt ja wieder weiß, und zwar immer so dieses, also so dieses, da legen sie ja immer diesen Filter drüber, dass ihr Weiß immer so auch so leicht fast schon leuchtet, was ja immer für mich diese Engelssymbolik auch beinhaltet. Auf jeden Fall, ja. Also dieses mit dem blonden Haaren und dem weißen Kleid und so weiter, also ist ja alles schon sehr, sehr christlich konnotiert, finde ich. Und als sie dann da in reingehen eben, und dann sagt sie nämlich zu ihm noch, come and see the face of the shape of things to come.
Ja.
Also schau dir quasi das Gesicht der Form der Dinge an, wie sie in Zukunft sein werden. Und wir so, ich so, okay. Und ich meine, das spricht ja schon sehr dafür, dass dann das, was sie sehen, etwas ist, was sozusagen die Art Evolution der Zylonen beinhaltet. Und wir gehen davon aus, dass es ein Baby ist oder ein kleines Kind zumindest, weil es ja ein Kinderbett ist, das wir da offensichtlich in der sehen. Übrigens auch ganz in weiß wieder, apropos Symbolik und so weiter. Und dann kommt ja eben dieser Satz, she is beautiful. Und da hat man natürlich gleich so ein bisschen so diese Jesuskind-Assoziation. Also ich bin ja doch immer sehr christlich unterwegs. So, also dieses Kindes, das in der Krippe liegt und so, das ist schon sehr, also sehr, sehr deutlich. Und da fand ich aber spannend, dass offensichtlich bewusst gewählt wurde ein She, also dass hier ein Mädchen liegt und kein Junge.
Ja.
Also es ist nicht das Jesuskind an sich, in Anführungszeichen. Das fand ich noch interessant. Dann habe ich mich kurz gefragt, apropos männlich und weiblich, die Gottbezeichnung der Zylonen ist ja immer männlich auch. Fand ich übrigens auch sehr spannend. Also sie sagen nicht they oder so, sie sprechen auch von him. Und also das auch nochmal kurz im Hinterkopf behalten. Ja, und dieses Kind, das wir da sehen, also meines Erachtens nach, ist das eben die erste Zylonin, die geboren wurde.
Ja.
Vielleicht sogar auch die erste Zylonin, die geboren wurde als Halbzylonin, also halb Mensch, halb Zylone.
Ja.
Aber eben auf dieser biologischen Art und Weise quasi auf die Welt kam. Und dass das in Zukunft dann die neue Generation der Zylonen sein würde, dass jetzt peu à peu umgestellt wird quasi. Und dass eben die erste ist, die das begründet. Es hat so ein bisschen auch was von Adam und Eva, so ein bisschen, ja, weißt du, so irgendwie. Und ich frage mich, ob das Kind, das sie da in der Krippe sehen, das Kind von Caprica Boomer ist.
Ja, das könnte natürlich sein. Ich denke mal, es wäre jetzt auch naheliegend zum jetzigen Zeitpunkt der Serie.
Ja, dass also,
ist. Aber es ist ja noch nicht
kind,
geboren.
Das Kind, das sie da sehen, ich wollte nämlich gerade sagen, ist ja eine Vision. Das ist ja nicht da, so. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, Bolters Reaktion ist ja einfach Glück, also eine Glückseligkeit, die überkommt, als er dieses Kind sieht. Auch so eine Art vielleicht visionärer Moment, weil sie ja auch vorher zu ihm gesagt hat, er muss sich entscheiden. Und in dem Moment, in dem er sozusagen das Angesicht Gottes sieht oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, weißt du, also sozusagen das Heilige sieht so, in dem Moment weiß er ganz klar, er ist Teil davon, kann sich nicht abwenden, selbst wenn er wollte.
Ja.
Aber seine Reaktion dann darauf ist ja einfach, mit Six zu knutschen. Und zwar eindeutig. Und ich dachte so, was denn das bitte für eine Reaktion? Ich würde verstehen, also er ist ja dann wirklich sehr, sehr, ich finde, er spielt diese Glückseligkeit sehr gut, also im Gesicht und so, da war ich echt, ich dachte, das wird super vermittelt. Und die nächste Reaktion ist dann direkt dieses Geknutsche. Ich habe es mir halt so erklärt, dass der so euphorisch ist, so geflutet von Glückseligkeit, dass der nächste Step zu Dingen, die ihn glückselig machen, halt für ihn immer Sex nicht weit ist. Also, dass er das sozusagen direkt miteinander assoziiert. Das war meine Erklärung, weil sonst finde ich dieses Knutsche schon ein bisschen eine komische Reaktion darauf, dass er gerade quasi die weibliche Jesus gesehen hat.
Ja, okay. Ich finde das alles legitim. Genauso ist es, wie du es beschreibst. Es ist verwirrend, es ist bewusst verwirrend. Wir müssen ja davon ausgehen, dass alles, was Bolter in diesem Tempel, in diesem Opernhaus, wie auch immer sieht, eine Vision ist. Ich meine, Six ist eine Vision, die ganze Umgebung, das Gebäude ist eine Vision. Deswegen ist auch das, was wahrscheinlich in dieser Krippe liegt, inklusive der Krippe selber, dieses Kinderbettchens, auch eine Vision von Dingen, die da noch kommen mögen. Das genau formuliert ja auch Six entsprechend. Und wir wissen nicht, was es ist. Genau, es wird einfach abzuwarten. Und Ich sehe das auch, ich sehe da auch ganz stark drin, einfach den Wunsch nach einem Statement seitens eben der Serienmacher zu diesem Zeitpunkt, die da sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir es uns erarbeitet haben, dass ihr uns hier vertrauen müsst und könnt, dass wir das schon irgendwie auflösen werden. Ich glaube, wenn es jetzt eine komplette Scheißserie gewesen wäre, wäre das der Moment, an dem ich sage, okay, weißt du, fuck it, also da lasse ich es eben. Ja. Dadurch, dass aber eben das ist, was es ist, und ich mag die Serie sehr gerne, gucke ich mir das an und denke mir, die werden schon was Gutes draus machen.
zwei Dinge noch, und zwar zum einen, als sie dann in diesen Saal betreten und dann eben diese Treppen runterlaufen zur Bühne, wo dann eben das Bettchen steht, da filmen sie die beiden ja von hinten und die Kamera schwenkt 1:1 auf ihren Po. Also, und ich dachte mir, also das ist wirklich so Fokus auf ihren Hintern. Und ich dachte so, Leute, die laufen nebeneinander diese Treppe runter, ihr hättet bitte auch einfach einen halben Zentimeter höher filmen können, das wäre überhaupt nicht aufgefallen.
Ja.
Und also das war das eine, wo ich dachte, okay, also wer hat da die Kamera gehalten? Das war das Erste. Und das war mal wieder sehr, sehr typisch. Und das Zweite, da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen lachen, als sie dann vor dem Tempel stehen. Ja. Also das sind ja wirklich nur Ruinen und da stehen ja nur noch irgendwie vereinzelte Säulen. Und dann sagt ja dann Six zu ihm, geh hinein. Und er läuft halt an dieser einen Säule vorbei und steht dann da halt komplett im Freien. Und ich dachte so, wo soll denn der da reingehen? Da ist kein Hinein mehr. Und in dem Moment gibt's ja diesen Switch mit dem Cut und der ist dann plötzlich in diesem Gewölbe.
Ja.
Aber ich musste trotzdem lachen, weil ich dachte, wo soll er denn da bitte reingehen? Da ist kein Rein mehr. Das war so, ja, naja.
Man muss das Ganze fühlen. Ich glaube tatsächlich auch, die Serie ist nicht dafür gemacht, um die nochmal so analytisch zu durchforsten.
Okay. Im Nachgang. Ich habe tatsächlich nochmal ein bisschen geschaut in die und versucht noch so ein bisschen zu gucken. Also ich bin ja dann doch, ich habe jetzt in die Bibel geguckt, nicht in die altgriechischen Sagen tatsächlich, und habe mich aber gefragt, wenn Gaius als Protector and Guardian quasi gewählt wird.
Ja.
Diese ganze Szene hier übrigens auch hat ja auch sehr prophetische Vibes wieder, also so von wegen, weil in dem Moment, in dem Six halt ihn ja als Protector und Guardian bezeichnet, wird er ja sozusagen auch zu so einer Art Prophet und beschützt ja quasi dann sein Volk. Da wieder apropos Assoziationen mit Moses etc. Aber ich habe mal nachgeguckt, wer in der Bibel eigentlich als der große Beschützer gilt.
Ja.
Also es gibt ja Heilige sozusagen, denen das auch zugeordnet wird und so. Und da stand dann als Antwort, fand ich sehr schön, der größte Beschützer ist Gott. Und da habe ich gesagt, okay, das ist also schon mal raus. Und danach kommt dann aber gleich der Erzengel Michael. Ich dachte so, okay, also ich schmeiß jetzt einfach mal das Stichwort Erzengel in den Raum. Und mehr sage ich jetzt erstmal nicht. So, also das behalten wir einfach mal so im Hinterkopf. Vielleicht spielt das ja doch noch irgendeine Rolle.
Okay.
Ich frage mich halt immer, ob ich hier einfach, also weil ich ja immer mit der christlichen Religion hier ankomme, vielleicht basiert das ja alles aber wirklich in Wirklichkeit auf altgriechischen Sagen und ich weiß einfach zu wenig. Also das ist aber, ich habe halt doch sehr starke christliche Konnotationen überhaupt.
Ja, ich glaube, die Serie gibt uns Anlass, das alles so zu denken, aber es könnte natürlich auch nicht so sein. Ich glaube, es ist ein wilder Mix aus vielen Glaubensrichtungen, Einflüssen, auch aus dem muslimischen und jüdischen Glauben. Und ach, ich glaube, genau, dieses ganze polytheistische Modell eher so aus der Antike übernommen. Weißt du, ich würde sagen, es lohnt sich darüber nachzudenken, aber ich kann jetzt schon mal eins vorwegnehmen. Und ich glaube, das gilt für jede Serie, die einfach über ein paar Jahre geht und sagen wir mal, einen übergeordneten oder mehr übergeordnete Handlungsstränge hat, die sie immer über viele Jahre verfolgen. Es wird Unschlüssigkeiten geben. Ich glaube, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Wir kommen mit Sicherheit an einen Punkt in der zweiten oder dritten Staffel, wo du sagst, aber hey, in Folge 8 der ersten Staffel sagen die doch. Und dann werde ich sagen müssen, ja, weißt du, das war eben.
Da wussten sie selber noch nicht, wo sie drauf hinaus wollen.
So ist das eben manchmal. Also ich kann dir sagen, es ist für mich eine letztendlich komplett rundum befriedigende Serienerfahrung und ich finde auch einigermaßen schlüssig, was sie hier so in religiösen, esoterischen Aspekten da reinbringen. Aber man muss da auch mitziehen wollen. Und das ist nicht so, da gibt es keinen klaren Cut. So von wegen, das hier ist das griechische Antikenmodell, was hier an was die Menschen glauben. Und hier ist aber quasi dieser Monotheismus, wie er vergleichbar mit dem Judentum oder mit dem Islam oder mit dem Christentum. Das gibt's einfach nicht. Also du kannst nicht diesen harten Cut machen. Den gibt's einfach nicht. Vertrau ihnen. und zu einem anderen Punkt, weil du sagst, ja, Gott oder vielleicht der Erzengel Michael, also die greifen schon hoch, das kann ich glaube ich auch verraten. Also ich würde das nicht komplett weglegen und sagen, nee, das wäre jetzt doch ein bisschen vielleicht anmaßend oder vermessen. Also,
aber dann wäre Bolter Gott, das wäre ja dann, oh Gott.
Ja, soll ich dir, Ich muss es erzählen, weil das ist wirklich eine Anekdote, ja. die ich hübsch fand. Und ich dachte, Ron Moore hätte die vielleicht einfach auch nur mal auf einer Con erzählt und gedacht, ach, vielleicht ist es irgendwie auch lustig, aber mehr so eine fixe Idee. Dann habe ich aber diese Oral History jetzt nochmal kürzlich aufgemacht, die Tage. Und er erzählte das auch nochmal so. Und er meinte, das Stünde hätte sogar in einem fertigen Drehbuchentwurf drin gestanden. Ursprünglich sollte dieser Zweiteiler damit enden, dass Gaius eben in dieses Gebäude reinkommt, so oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es wie ein Opernhaus ausgesehen hätte. Und er sieht eben eine Figur im weißen Lichtschein da stehen und die dreht sich um und es ist Dirk Benedict, der Schauspieler des alten Starbuck aus der Originalserie und der sagt zu Gaius, hallo, ich bin Gott. Und damit endet dieser Zweiteiler. Und ich sag mal so, und ich dachte, ja, cool, ist ja eine lustige fixe Idee, habe ihm dann alle Studio Executives und die anderen Autorinnen und Autoren alle ausgeredet, so von wegen, oh nee, ich kann's dir echt nicht machen, das ist fast schon zu sehr Troll-Move. Und er sagt in dieser Oral History, es gab ein fertiges Drehbuch, wo das so drin stand. Also es war eine frühe Fassung, aber es war nicht nur eine fixe Idee, von wegen, das ist mir nachts um drei eingefallen, sondern er hat das wirklich niedergeschrieben.
Das hätte für mich funktioniert, wenn das Ganze ein Film gewesen wäre. Wenn sie einen One-Off-Film bekommen hätten für das Genre und der hätte gesagt von vornherein, nee, es gibt keine Serie, du wirst diesen einen Film kriegen und damit endet quasi dein Streifzug durch dieses Universum, dann hätte ich das geil gefunden, obwohl es schon sehr trollig ist. Aber für die Serie war das schon die richtige Entscheidung, das so nicht zu machen.
Yeah. Ich glaube, er hat von einem der Studio Executives bei Sci-Fi berichtet, der dann, oder bei Universal, die dann sagten, ja, ich weiß, du willst hier so Dekonstruktivismus und du willst alles einreißen, was die alte Serie gemacht hat, aber ey, geh nicht so weit, das ist jetzt...
Also ja, vor allen Dingen unabhängig jetzt von dem ganzen Meta, das da dranhängt, weil ja nämlich ja auch der Starbuck-Schauspieler, der ursprüngliche, auch versucht hat, die Serie wiederzubeleben und zu machen. Und
nee, das war Tom Selleck.
Wirklich das? Okay.
Nee, das war Richard Hatch, das war nicht Dirk Benedict. Also okay. Richard Hatch hat sich
dann
ja
tatsächlich... Dann nehme ich das zurück.
Richard Hatch hat ja auch früher oder später dann seinen Frieden geschlossen mit den Serienmachern, also mit Ronald D. Moore, David Icke und den anderen Verantwortlichen. Spätestens als sie ihm die Rolle von Tom Selleck angeboten haben, darüber haben wir auch kurz berichtet, wie es dazu kam. Aber Dirk Benedict, genauso wie Glenn Larson, also der Schöpfer der Originalserie, die hatten einen riesen Hass auf die neue Battlestar Serie. Und ich hätte es auch auf dem, weil du sagtest, Meta oder dem Aspekt interessant gefunden, wenn sie wirklich auf ihn zugekommen wären, von wegen, wir haben da einen Vorschlag, wie du mitwirken kannst, weil vielleicht thematisieren wir das irgendwann mal, Dirk Benedict hat sich wirklich ausgekotzt über die neue Serie, in einer absolut widerwärtigen Art und Weise und vor allem über Katie Sackhoffs Rolle, Figur, die ja seine Rolle spielt, Starbuck. Ja. Und er meinte irgendwie, sie hätten der Rolle die Eier abgeschnitten und er fühle sich entmannt und dieses scheiß Wokeness-Ding und so, also ohne, dass damals das Wort so verwendet wurde, aber es ist ja alles super PC und er zündet sich jetzt eine Zigarre an und irgendwie spuckt auf die Serie. Auf die neue und dachte, wow, ja, frag die doch mal, ob er Gott spielen will. Aber gut, zu viel des Guten. Haben wir noch was zu dem Handlungsstrang auf Kobol oder warten wir auf? Genau, wir harren der Dinge, die da kommen.
Genau. Alles sehr vage gelassen, mehr oder minder vage gelassen für uns und ja.
Oh Mann, so viel in dieser Folge, ich vergesse sicher einiges. Ich habe mal versucht, es so ein bisschen aufzusplitten, was wir innerhalb der Flotte so begutachten. Und mal gucken, ob wir bei der Struktur bleiben oder alles dann durcheinander werfen. Und zwar fangen wir mal an Bord der Galactica bzw. der Colonial One. Adama stellt Rosalind zur Rede, nachdem die Präsidentin Starbuck gegen seinen Willen nach Caprica geschickt hat, also um diesen Pfeil des Apollo zu besorgen. Der wiederum die, das Grab der Athene öffnet und dort der Weg zur Erde gewiesen wird. So. Er fordert ihren sofortigen Rücktritt und schickt unter anderem Colonel Tai und seinen Sohn Lee Adama auf die Colonial One, um sie festzunehmen. Lee wendet sich gegen Tai und das Kommando und nimmt Rosalind mit Worten und Waffengewalt in Schutz, was Rosalind jedoch aus Sorge vor einer blutigen Eskalation der Situation ablehnt. Sowohl sie als auch Lee werden in Gewahrsam genommen und an Bord der Galactica gebracht. So. Das ist mehr so der militärisch-politische Aspekt der Folge.
Ja.
Wollen wir weitermachen mit Boomer oder erstmal darüber reden?
Lass uns doch darüber erstmal reden.
Ja.
Also, wir sind ja da in diesem in ich dieser Auseinandersetzung am Anfang ja schon drin, genau. So viele schöne Zitate. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, wie jeder jeweils auf seiner Seite da irgendwie versucht hat, den anderen auszuspielen, zu navigieren und irgendwie mit der Entourage jeweils diskutiert hat. Und also Adama weiß quasi sofort, dass Starbuck ihre Mission von Roslyn bekommen hat, oder zumindest ahnt er das ja, und sagt das ja auch zu Tai. Und da sagt, ja, also sie ist da nicht selber auf die Idee gekommen, sondern sie wurde da quasi rein manipuliert. Und dann finde ich Tais Reaktion so, dass ich ja meinte, Starbuck, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es nicht geschafft. Und dann dachte ich so, ich finde das so geil, dass Tai ist so von sich überzeugt, dass er denkt, wenn er es nicht schafft, Starbuck zu manipulieren, dann schafft es auch kein anderer. Weißt du, so. Also wie der irgendwie got all end all irgendwie so. Also er ist so der, und offensichtlich so. Und das fand ich so schön, diese Reaktion, dieses völlige Überschätzen so. Also was, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es ja auch nicht geschafft.
I've tried.
Genau. Also das war das Erste, wo ich doch ein bisschen lachen musste. Dann hat ja dann Adama direkt angerufen bei Roslyn, und da fand ich sehr spannend, dass dann nämlich er zu Tai sagt, bear witness, also quasi, ja, und dann, also hör jetzt bitte zu und sei mein Zeuge. Aber die Art und Weise, wie er das sagt, dieses bear witness, das klang schon sehr, apropos Bibel, das klang schon sehr so nach, also leg Zeugnis ab sozusagen. Das fand ich auch sehr spannend, also dass er da jemanden wollte, der da mithört, dass er dann am Ende nicht, dass da nicht Aussage gegen Aussage steht. Und dann wird ja auch aufgelöst, dass eben sie das ja auch tatsächlich getan hat. Ich fand es interessant, dass Roslyn das auch direkt gleich zugegeben hat und nicht widerlegt hat oder abgeschritten hat, weil ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie das eher abstreitet, aber hat sie ja dann doch nicht. Und daraufhin kann ich schon verstehen, dass er dann sagt, okay, wir haben da vorher drüber diskutiert, wir haben beschlossen, wir machen es nicht, und dann fällst du mir quasi in den Rücken und machst es doch. Und das bedeutet, du hast Amtsmissbrauch, wie sagt man, durchgeführt, also es war ein reiner Amtsmissbrauch, um persönliche Vorstellungen irgendwie durchzudrücken. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim, ehrlich gesagt, von seiner Seite aus, das zu sagen, I'm terminating your presidency. Also du bist jetzt quasi als Präsidentin erstmal temporär, naja, vielleicht nicht abgesetzt, aber zumindest temporär doch stillgelegt.
Ja.
Und das fand ich ehrlich gesagt, also ich bin ja nicht so oft Team Adama, aber hier bin ich voll auf seiner Seite.
ja, total. Ich finde Roslyn hier auch immer weniger, nicht nachvollziehbar.
Rational?
Genau, sie handelt nicht rational. Nachvollziehen kann ich das, was sie tut, aber es geht schon in eine Richtung, in der ich ihr auch auf einer rein so politisch-militärisch-strategischen Ebene nicht mehr folgen kann. Und sie.
Es ist halt auch, die Motivation ist halt unklar. Und die Motivation bei ihr ist ja doch rein glaubensbasiert. Also, das ist eigentlich das Problem, das ich damit habe.
Ja.
Und interessant fand ich hier dann aber noch, dass Billy, ich glaube, es ist Billy, das ist ihr Assistent, gell? Dass Billy ja vorher noch zu ihr gesagt hat, bist du nicht der Meinung, das könnten vielleicht hier von deinem Kraut ausgelöste Halluzinationen sein und alles Bullshit? Und dann sagt sie, nein, das glaube ich nicht. Dann kommt diese Situation hier mit Adama, und dann ist er der Erste, der da steht und sagt, wir stehen zu dir, Präsidentin. Und dann zucken ja auch alle ihre Waffen. Und ich dachte so, hä, Moment mal, das war jetzt aber ein Fähnchen nach dem Winde drehen, so schnell habe ich es kaum gesehen. Also ja, mir ist klar, dass er zeigen möchte, dass er loyal ist, aber tatsächlich fand ich ihn vorher in der Rolle des kritischen Hinterfragers besser.
Ja, auf jeden
das
Fall.
Das ging mir alles ein bisschen zu schnell, und dann auch dieses sehr hörige, dieses, ja, wir stehen 100% auf deiner Seite, und dann gleich die Waffen im Anschlag und so. Und dann, ich musste aber lachen dann auch, dass wir sehen ja dann jeweils die Diskussion von Roslyn mit ihrer Entourage und dann von Adama mit Tai und seiner Entourage. Und beide sagen das Gleiche. Also Roslyn sagt, I think he's bluffing. Also ich glaube, er blufft. Und Adama sagt zu Tai genau das Gleiche, I think she's bluffing. Und beide, also glauben quasi voneinander das Gleiche, was ja auch eigentlich stimmt.
Ja,
und was ich auch noch sehr schön fand, war, das habe ich mir als Zitat aufgeschrieben, weil ich so lachen musste, Roslyn sagt in der Diskussion, this government survived a silent attack, it will survive William Adama. Also diese Regierung hat eine Zylonenattacke überlebt, einen Zylonenangriff, sie wird auch William Adama überleben. Und ich dachte so, warte mal ab, wir sind noch nicht fertig mit der Serie.
Ja. Ich fand auch dieses parallele I think he, beziehungsweise also she is bluffing auch ganz wunderbar, wobei man ja sagen muss, sie blufft nur, weil sie hat das viel, viel schlechtere Standing, und sie sagt ja auch hier, die Presse hört mit, und dann sehen wir eben, dass die Kamera so ein bisschen Distanz von ihr nimmt und dass da eigentlich im Grunde niemand mithört. Also sie hat keine Zeugen, und die mit ihr Vertrauten, Billy ist schon ganz schön angegriffen, glaube ich, und wankend in seinem Glauben an die Heiligkeit von Präsident Roslin. Und ansonsten hat sie dann immer auch nur noch die Priesterin da an Bord und ihre ganzen Lakaien, diese ganzen Sicherheitsbeamten, die, das musste ich mir auch erstmal nochmal anlesen, eben entrückt sind von dem militärischen Personal an Bord der Galactica, weil ich auch dachte, eigentlich sind das doch auch Militärs, oder? Also ihre Personenschützer.
Nee, das ist doch dann, Security-Firma. Gell, ja.
Und ich dachte, weiß ich das nicht oder gibt es diese Szene nicht oder ist es eine Idee, die nicht formuliert wird? Und ich habe dann auch nochmal Ronald T. Moore sagen hören, dass es wohl mal so eine Szene gab in der früheren Folge, aber auch wiederum aus Zeitgründen gekürzt, in der eben auch klar gemacht wird, dass Lee also dieses Personal für sie zusammenstellt, aber eben Wert darauf legt, dass sie keine Connections haben und eben auch nicht folgen müssen den militärischen Anweisungen von Dama und Co. Also quasi autark operieren und sie schützen, um quasi auch nicht bestechlich oder korrumpierbar zu sein. Und das fand ich ganz interessant, weil ich dachte schon, warum kuschen die so zurück? Also in dem Moment, wo der Colonel Ty steht und sagt, hier Waffen runter, müssen die doch eigentlich sagen, okay, Boss.
Ja. was ich noch ganz schön fand hier, es spitzt sich ja immer weiter zu, dass wir auch so ein bisschen zu sehen bekommen, wie die Leute drumherum reagieren. Also bei Adama ist es ja der Navigator oder so. Ich habe gerade nicht mal, der ja dann immer wieder, sagen wir mal, so schräge Blicke entweder Adama zuwirft oder aber die. Und dann hat er ja bei einer Sache irgendwie, da ist Adama am Telefon mit Roslin und setzt irgendwie die Pistole auf die Brust und man sieht im Hintergrund nur, wie er den Kopf schüttelt. Also so nach dem Motto so, oh nein, also ehrlich. Weißt du, so. Und dann ist er ja im ständigen Gespräch mit, und dann gibt es ja die im ständigen Gespräch mit Billy ist.
Ja.
Und die beiden ja einander sozusagen und sie dann fragt, ist bei euch alles okay, wie sieht's aus? Und er so, ja, bei uns ist es so und so und bei euch? Und sie so, ja, bei uns genauso und so. Und dann sagt ja auch irgendeiner von den beiden, glaube ich, ich kann mir das nicht vorstellen, also so nach dem Motto, dass es jetzt noch weitergeht und wie kann das denn sein? Also die sind dann beide offensichtlich auch davon erschreckt und also wie schnell sowas aus der Kontrolle gleiten kann und machen ja dann offensichtlich ihre Meinung auch klar, einander, aber nicht ihren Chefs. Und da habe ich mich auch gefragt, wir sind ja jetzt hier wirklich in einer doch relativ gefährlichen Situation. Ich meine, gut. Es erinnerte mich so ein bisschen an diese klassischen Plotlines, wo sich jemand zum Beispiel entscheiden muss, ob er eine Atombombe zündet oder so, weißt du? So in diesen Filmen, so Actionfilmen oder so. Und dann weiß man eigentlich, dass es eine sehr, sehr dumme Idee wäre, das eskalieren zu lassen. Aber man riskiert es halt trotzdem aus falschem Stolz oder was auch immer. Also man weiß eigentlich, dass man zu weit geht, aber man möchte trotzdem nicht klein beigeben.
Ja.
Das ist das eine. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, ab wann widersetzt man sich Autorität? Jetzt ist natürlich gerade auf der Battlestar ist es natürlich so, dass Autorität, militärische Autorität, ja, also oder auch mit Adama natürlich klar, dass das Vorrang hat. Das heißt, man ist gewohnt, einem Befehl zu gehorchen. Man widersetzt sich einem Befehl in der Regel nicht. Das heißt, ich glaube, da ist die innere Hürde, diese Regel zu überschreiten, noch sehr viel größer als jetzt zum Beispiel auf Roslins Seite, wo ziviler Ungehorsam ja irgendwie mit auch zum guten Establishment sozusagen gehört. Mich hat halt so ein bisschen gewundert, dass aber kein einziger auf der Seite von Adama eben was gesagt hat. Und da musste ich dran denken, ich weiß, das ist jetzt wieder so ein bisschen zu weit wahrscheinlich gegriffen, aber als ich mich dann fragte, okay, in welchem Setting kenne ich halt Militär, das sich widersetzt? Das kenne ich tatsächlich nur unabhängig jetzt von so amerikanischen Actionfilmen aus dem Dritten Weltkrieg halt. Aus dem Dritten Reich wollte ich sagen, aus dem Zweiten Weltkrieg, wo dann halt eben Soldaten von Hitler zum Beispiel sich geweigert haben, Städte oder Brücken oder was auch immer noch beim letzten Abzug sozusagen zu zerstören.
Und ja, also,
das ist natürlich auch schwierig, weil das ist eine Entscheidung in vielen hundert Entscheidungen und viele hundert Entscheidungen waren schlecht und die eine Entscheidung wird dann sozusagen hochgehalten, aber trotzdem ist es in dem Moment ja auch ein Widersetzen gegen Obrigkeit und in einem Militärkontext. Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen, das sind so alles die Dinge, die mir da so durch den Kopf gegangen sind.
Ich finde das komplett legitim. Mir ging es nicht durch den Kopf, weil ich keinen Anlass sehe für das militärische Personal rund um Adama, sich dem zu widersetzen. Ja, was ihr Boss da sagt. Weil er hat keinem einen und keinen näher einen Anlass dafür gegeben, sein gutes Urteil, seine Integrität fachlich wie menschlich in Frage zu stellen. Er hat bisher keine Entscheidungen getroffen, die offenkundig falsch waren. Er ist offenbar eine respektierte Führungsperson, außer Rosalyn und ja mittlerweile Kara, also Starbuck, seiner Ziehtochter, weiß ja niemand, dass die Erde nicht existiert. Und die sind ja alle immer noch guten Glaubens darin, dass er sie schon ins gelobte Land, also zur Erde führen wird. Von daher, also,
schon,
warum
aber,
sollte irgendjemand jetzt sagen, hey, Moment mal.
Naja, aber weil er sich bewusst in eine Konfliktsituation gibt, die für alle schlecht enden könnte, mit Toten auf beiden Seiten.
Ah,
und
okay. Ich glaube ehrlich gesagt, letztendlich hat die Präsidentin das schwächere Standing einfach aufgrund ihrer, aufgrund der Geschichte, wie sie zu ihrem Amt kam, aufgrund ihrer Persönlichkeit, weil ich glaube für viele Außenstehende das, was Rosalyn hier tut, auch wahnsinnig oder egoistisch oder irrational wirkt. Also sie sagt auch tatsächlich Dinge, bei denen ich sage, na hallo, also mit This is my choice rechtfertigt sie eben ihr Handeln und ich denke, in diesem Amt, das sie da besetzt, kann sie solche Sprüche überhaupt nicht bringen. Weil nichts, was sie in ihrem Amt tut, also offizielle Handlungen, sind jemals nur ihre Wahl. Es ist ihre Wahl, aber die Konsequenzen müssen eben alle dafür tragen. Und das kann sie eben auch nicht bringen. Und ich glaube, für Außenstehende wirkt das komplett irrational. Wir haben uns an sie gewohnt und wir wissen eben, dass sie auch aufgrund ihrer Überzeugung Dinge tut, die sehr, sehr hart sind, die sehr brutal sind, sehr gnadenlos sind. Wie zum Beispiel hier den einen Zylonen da in die Luftschleuse packen und zu sagen, kurz nachdem sie ihm gesagt hat, ja, hier, wenn du mir die Wahrheit sagst, dann arbeiten wir zusammen. Alles klar, hier ist die Wahrheit. Okay, steckt in die Luftschleuse. Ja. Und wir kennen eben diesen Aspekt von Rosalyn. Aber ich glaube, für alle anderen ist das so, die sind davon schockiert und denken dann, ja, nee, Adama hat schon recht, weg mit ihr. Das war übrigens so einer der wenigen Handlungspunkte, von dem Rorty Moore sagt, den wollte ich auf jeden Fall drin haben. Er wusste nicht, als er das Drehbuch für die Miniserie schrieb, wo das Ganze mal enden wird. Aber er hat gesagt, wenn es zu einer Serienstaffel kommt, endet die damit, dass Adama Rosalyn inhaftiert. Das muss auf jeden Fall passieren. Wie wir genau an den Punkt kommen, weiß ich doch nicht. Aber alles, was wir getan haben, arbeitet darauf hin.
Ja, und dann ist es ja so, dass tatsächlich sie ja so ein, ich sag mal jetzt, Segen an der Hülle hören und,
das ist auch toll,
und sie dann sagen, also dass die Zylonen da quasi versuchen einzubrechen und ich aber dachte, hä, wieso die Zylonen? Ich dachte, das sind die Karaka-Leute, nicht die
Karaka-Leute,
die Baxter, genau, die Galaktiker-Leute. Was sie ja dann auch irgendwie waren. Also es war so zwischendurch mal kurz etwas verwirrend.
Die waren's, genau.
Ja, es war zwischendurch ein bisschen verwirrend. Interessant fand ich aber auch, dass dann Adama wirklich auch gleich alle Schritte eingeleitet hat, um Rosalyn irgendwie Power wegzunehmen. Also er hat nicht nur sie abgesetzt, sondern er hat zum Beispiel auch die komplette Kommunikation nach außen hin blockiert.
Stimmt,
wo ich dachte, oh, sneaky Bastard, weißt du so. Das war schon so ein bisschen so, okay. Also ich möchte Adama auch nicht zum Feind haben.
Wir werden sehen, wohin das führt.
Interessant fand ich noch dann Lees Entscheidung, sich gegen seinen Vater zu stellen. Mhm. Tatsächlich aktiv gegen seinen Vater. Tai ist da ja nur quasi die Verkörperung der Befehlskette. Mhm. Es geht ja nicht, dass er sich gegen Tai auflehnt, sondern es ist sein Vater im Grunde. Mhm. Und ich fand es aber lustig, dass in dem Moment, in dem dann, also nachdem Lee dann sich gegen seinen Vater gestellt hat, auf Rosalinds Seite, sieht man den Blick von Tai und man sieht ihm ganz genau an, dass er in dem Moment denkt, was zum Teufel hat diese Präsidentin an sich, dass sie es schafft, alle super loyalen Leute, die er nicht überzeugen konnte, zu überzeugen, zu ihr zu stehen? Also hat die irgendwie, keine Ahnung, Bestechungssüßigkeiten oder was? Also es ist wirklich so, what the fuck? Weil Starbuck ist irgendwie auf den Leim gegangen, Lee ist ja auf den Leim gegangen, ja, und er so, also er ist da, glaube ich, so ein bisschen auch überrascht und angepisst.
Ja.
Und Lee natürlich dann aber auch die Tatsache, dass er sich dann in dem Moment für sie entscheidet und da ja dann aber zu Tai sagt, so spitz, wie sagt man, als letzte Spitze, sagt meinem Vater, ich habe auf meinen Instinkt gehört, was ja dann sozusagen der Zirkelschluss ist zur Anfangsszene, wo ja Lee und sein Vater miteinander geboxt haben und dann Lee ja verloren hat und sein Vater zu ihm ja meinte, ja, das hängt damit zusammen, dass du nicht auf deine Instinkte hörst.
Ich habe versucht, dich letztes Mal ein bisschen von der Fährte wegzulocken, aber ja.
Ja. Und dann aber jetzt zu sagen, okay, also jetzt hört er auf seinen Instinkt, was ich übrigens auch, Bauchgefühl ist immer ein schlechter Berater.
Ja.
Also in Filmen und Serien wird das ja mir immer so vorgehalten, das ist ja immer das Beste, man muss auf sein Bauchgefühl hören und so, aber meistens ist Bauchgefühl nicht so gut. Und hier ist es dann auch so, dass ich mir sage, Mensch, Lee, was machst du da, Junge? Das ist so, weil Das, also ich sehe das schon wirklich als einen aktiven Verrat. Und wenn ich sein Vater wäre,
Ja.
würde ich es nicht einfach so verzeihen.
Ja.
Also ich fand, das finde ich hier schon, weil er hat seine Entscheidung getroffen und er ist seinem Vater aktiv in den Rücken gefallen. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt schon eine sehr schwerwiegende Entscheidung hier. Nichts, was man einfach mal so weglächelt am Ende dann.
Absolut richtig, aber die Situation ist eben auch eine Ausnahmesituation und ich glaube, es würde keine weiteren drei lange Staffeln dieser Serie geben, wenn es jetzt hieße, okay, die nächsten 10 Jahre verbringt Lia da mal in irgendeiner Zelle. Mal gucken, wenn das Ganze noch
Und dann
führt.
ja, wie gesagt, am Ende noch so dieses schöne Bild in Anführungszeichen, als er dann Roslyn in die Zelle gebeten wird und Lia auch, aber vor allen Dingen dachte ich mir in dem Moment noch so, okay, wow, die haben noch so richtige Oldschool-Zellen, wo die so nach zur Seite so aufgleiten und dann wirklich so zu, mit diesem Geräusch dieses dann so zuklappen
ja,
und dann hast
klar.
du da echt so diese alten Eisenstangen. Ich meine, wir wissen, dass auf der Battlestar alles ziemlich Oldschool ist, aber diese Gefängnisse, die sehen echt aus, als wären sie irgendwo aus den 30ern oder
Hast
so.
du,
Also,
hast
das
du
ist
nach der,
schon.
to hast du nach der Toilettenszene von ein paar Folgen irgendwas anderes erwartet, dass hier der Knast anders aussehen würde? Ich habe das mehr oder
Naja,
weniger
also,
erwartet, ja.
ja, es passte zumindest. Ich dachte, oh wow, also die haben hier quasi den Knast besonders, wie sagt man, nicht aufenthaltsfreundlich gestaltet. Also
Ja.
es hatte natürlich aber schon, es war, hatte sehr viel Impact dann eben zu sehen, wie dann diese Gittertür sich schließt und Roslyn dann halt in diesem ja, Gefängnis steht und rausschaut durch die Gitterstäbe und so. Also es war schon sehr, ja, ein sehr schöner optischer
Ja,
Moment.
ich finde
Tja,
vor allem diese
und
ganze Gemenge und Figurenlage, also storyseitig, wie was die Charakterzeichnung der Figuren betrifft, ist das hier für mich, ich glaube, das, was Ronald D. Moore von Anfang an der Serie vorhatte, nämlich so Peak Anti-Star Trek. Alles, was hier passiert,
Okay.
würde niemals in einer, zumindest Classic wie sagen wir mal, Trek in der Ära TNG, Voyager, Deep Space Nine passieren. Ich meine,
Ja,
Deep
zumindest
Space
nicht,
Nine hatte
ja.
auch eine Menge Ecken und Kanten, aber nicht in dieser
Naja, gut,
extremen
in Deep Space
Form.
Nine sind auch einige Leute mal in der Brick gelandet, aber die war ja definitiv nicht so.
Ja, aber natürlich, aber es ist, man eben sagt, das Bauchgefühl, ich glaube, es war alles nicht so impulsgesteuert und so extrem getrieben von Emotionen und halt irrationalen
Ja.
Entscheidungen und dazu dann eben auch noch der ganze Aspekt natürlich Glauben, Religiosität spielt in Star Trek zumindest für das Sternflottenpersonal ja eine geringe bis gar keine Rolle, weil die natürlich dem alle längst entwachsen sind und wenn es mal eine Rolle spielt in der Serie, dann aufgrund irgendeiner Kultur, die sie gerade entdeckt haben und für
Ja,
die dann
zumindest
wiederum
in
eben
TNG, genau, ja,
klar,
klar.
TNG, aber TNG ist eben auch das Serienuniversum, in dem sich auch Voyager und Deep Space Nine abspielen. Also sagen wir mal so die Zeit. Was danach kommt, das kann ich nicht so weit beurteilen, weil ich habe irgendwann aufgehört, Star Trek zu gucken.
Naja,
Aber
DS9 ist natürlich sehr religiös, aber das hat nochmal andere
ja,
Gründe. Und es
natürlich.
spielt ja auch natürlich nicht in der Föderation in dem Sinne.
Ich wollte ja gerade sagen, in Bajor und Umgebung meinetwegen, aber natürlich nicht. Ja, genau. Es ist
Ha,
für
ja.
es trifft für die militärische Entscheidung eines Commanders, später Captain Siskos,
Ja.
keine Rolle. Also nicht die, die es hier spielt.
Ja.
Der sitzt jetzt nicht jede Woche da mit Major Kira und sagt, na, wie sieht's aus? Was sagen die Götter? Nee. Und hier ist es eben extrem getrieben von, ich habe da so ein Gefühl, ich glaube an dies, ich glaube an das, ich habe hier Allianzen und dort Loyalitäten, aber ich kann nicht genau begründen, warum. Und ich glaube eben an Dinge, die ich gerade sehe, obwohl ich weiß, dass sie nicht der Realität entsprechen. Und das ist schon hier so, also für mich kulminiert das alles in dieser Folge, wo wir eigentlich nur Figuren haben, die, ich glaube, wenn du mal nachbohren würdest, warum tust du das? Warum siehst du das? Warum sagst du das, was du da eigentlich gerade siehst, tust, sagst? Würden die sagen, ah, wenn du so fragst, ich weiß gar nicht so genau.
Ja, alles glaubensbasiert, ja, klar, ja.
Und das ist schon
Schwierig,
toll.
aber das stimmt schon, ja. Und übrigens noch kurze Bemerkung am Rande. Warum zum Teufel
Ja.
hat der liebe Lee plötzlich wieder keine Jacke an? Und die sexy Arme werden uns wieder gezeigt. Er wird da quasi mit Handschellen vorgeführt und hat wieder keine Jacke an. Ich hatte gedacht, das ist vielleicht als äußeres Zeichen, also dass ihm quasi so die Militärwürde aberkannt wird. Nach
Ja.
dem Motto, gib uns die Jacke, damit du gehörst quasi auch optisch nicht mehr zu uns. Aber ich dachte auch so, hä, warum hat er jetzt plötzlich keine Jacke mehr an und nackte Oberarme? Aber okay, das nur
Stört
als
dich das
Zwischendurch
wirklich oder ist
Bemerkung.
das nur?
Das störte mich nicht, es war nur so augenfällig, weil ich dachte, hä? Weshalb ist er ja jetzt plötzlich damit sein, weil der hat ja schon Muskeln. Das ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ich dachte, warum hat er keine Jacke an? Weil er hatte sie vorher an. Das war so, hä? Ja.
Weil sie
Das ist
Handschellen anlegen
völlig
muss.
unwichtig, aber es fiel mir halt ins Auge.
Sie hat eine Handschellen nur in der Damengröße dabei
Ja,
und
genau.
ja, genau. Und deswegen sagt er, es passte nicht um seine Manschetten oder so, ja.
Genau. Ja, das war so ein bisschen das. Ich meine, wir haben ja noch das große Finale, aber wollen wir, bevor wir über das sprechen, vielleicht
Ja.
kurz noch über Boomer sprechen. Also
Ja.
die Galactica Boomer und was sie denn jetzt noch als Auftrag bekommen hat.
Richtig. Und zwar hat Boomer eine Mission, oder wie sich dann ganz, ganz in allerletzten Sekunde herausstellt, wahrscheinlich sogar eher zwei Missionen. Und die eine kommt von der Dama, die allererste. Und der befiehlt ihr nach ihrem Suizidversuch, aufgrund dessen sie ja immer noch auf der Krankenstation liegt, Starbucks Plan zur Zerstörung des zylonischen Mutterschiffs umzusetzen. Mit dem an Bord eines Raptors befindlichen Silent Transponders kann Boomer nämlich mit ihrer Co-Pilotin einen nuklearen Sprengkopf im Herzen des feindlichen Raumschiffs platzieren. Den wollten sie eigentlich abwerfen, aber ne, ging dann nicht, Mechanismus kaputt, wir müssen landen und aussteigen. Und als dann Boomer eben aussteigt und sagt, ich erledige das eben, also diesen Sprengkopf dort ablegen, trifft sie auf viele Kopien ihrer selbst und flieht in Panik. Kurz darauf zerstört der Sprengkopf die zylonische Base Star, also das Mutterschiff, und Commander Dama gratuliert natürlich Boomer zum erfolgreichen Einsatz, worauf sie ihm mehrfach oder zweimal, glaube ich, in den Unterleib schießt, ja. Schocker.
Ja, also interessant, dass er Boomer wählt. Ich hätte ja gedacht, er wählt Lee. Also wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen Piloten zu wählen, der gesund ist?
Aber
Das
die
war
hat
so
doch
ein
zu
bisschen so,
tun.
naja, aber er ist zumindest frei. Also was hat er denn zu tun? Also das ist,
Er
der
muss
muss halt dann nur
rüber.
mit Tai auf, ja, naja, also,
Er muss
okay.
rüber und Rosalind festnehmen.
Man merkt, ihnen gehen die Piloten aus.
Ja.
Also langsam wird es schwierig. Naja gut, also Boomer ist dann eben unterwegs. Und ich musste so ein bisschen lachen, weil sie hat ja dann, warte, du warst so toll mit Namen raussuchen. Wie heißt die ihre Begleitung, die mit ihr
Die
fliegt?
Co-Pilotin, oh, die hat auch
Ja,
so einen Namen wie Crashdown, auch irgendwie sowas
du
irgendwie.
hattest den, glaube ich, sogar irgendwo auch aufgeschrieben. Aber egal, auf jeden Fall ihre Co-Pilotin. Also erstmal war ich überrascht, dass sie überhaupt eine Co-Pilotin hatte.
Racetrack, glaube ich, ist
Ja,
das.
richtig, genau. Erstmal war ich überrascht, dass sie eine Co-Pilotin hatte, weil ich dachte, das ist eigentlich doch ein Plan, den sie alleine ausführen sollte. Dann hatte sie aber diese Co-Pilotin und dann ist natürlich, oh mein Gott, nein, die Sprengladung klemmt. Und ich dachte, können wir bitte noch mal nachträglich diese Equipment-Dame, also vor an den Pranger stellen? Ich meine, sie wurde jetzt schon an den Pranger gestellt, aber also Sprengköpfe, die irgendwie von ihren Regalen runterfallen und
Ach, du meinst
explodieren
die
und Leute töten.
Waffenmeisterin?
Ja,
Ja,
genau,
okay.
die Waffenmeisterin und irgendwie, keine Ahnung, Türen mit Codes, wo irgendwie jeder rein kann und jetzt hier irgendwie die wichtige Sprengladung, die einfach klemmt.
Ja.
Wer zum Teufel macht denn da bitte oder eben nicht, macht eben nicht die Pflege des Equipments? Also es ist so ein bisschen so.
Der dafür ist aber
Ja.
die Master at Arms, glaube ich, nicht zuständig. Das müssten eigentlich Chief Tyrell und sein Team machen,
Ja, aber
aber.
auch dann werfe ich ihm das vor. Also es ist so ein bisschen so, okay. Und so schnell wird dann aus einer riskanten Mission, die ja doch schon sehr riskant ist, eine Selbstmordmission. Weil ja dann eben tatsächlich auch Boomer beschließt, ja gut, dann fliegen wir halt rein, landen und ich installiere das per Hand. Und ich dachte so, was? Und es war so lustig, weil das war auch die Reaktion der Co-Pilotin, weil die nämlich voll in Panikmodus gegangen ist. Und ich dachte mir nur so, ja, du hast dir wahrscheinlich auch nicht gedacht, als du hier losgeflogen bist, dass das eine Selbstmordversion wird. Das ist so
Ja.
ein bisschen so, ich will nicht sterben. So, Ja, das ist.
Ich finde im Rahmen wiederum der Zeit und auch der technischen Möglichkeiten, die Visual Effects, also die visuellen Effekte sind tatsächlich relativ gut, wenn sie ranfliegen, wenn dann Boomer aussteigt und dann sich dann eben auch vor diesem digitalen Matte Painting da befindet und ab die ganzen Replikaten von ihr da ankommen, also ihre Kopien. Ja, gut, da muss man ein bisschen drüber hinweggucken, was eben damals möglich war und eben auch wahrscheinlich auch auf die Zensur oder Auflagen, sagen wir mal, von der. Wer ist denn da Standards and Practices, die dafür zuständig sind, dass eben man nicht so viel nackte Haut sieht in der Serie, die überall frei empfangbar ist? Also ist immer noch eine Network-Serie und nicht HBO oder so. Also man darf keine Brüste zeigen und Dinge, die irgendwie verfänglich sind. So, wie habe ich mich jetzt da rausgewurschtelt? Wie auch immer. Also sagen wir mal so, unter Berücksichtigung all dieser möglichen Abstriche, die man hier machen muss, ist das alles schon sehr, sehr gut gelöst und vor allem der Zeit. Also ich finde, die haben unglaublich wenig Zeit, um zu etablieren, was für eine bedrohliche Lage ist, die du ja auch gerade beschrieben hast, dass nämlich auch diese Erkenntnis, wow, jetzt hier bringen wir uns gleich um, wir kommen da, glaube ich, nicht mal lebend raus. Also was für ein Risiko da mit diesem Raptor, mit diesem flotten Raumschiff auf dieses zylonische Mutterschiff zuzufliegen, einfach nur geschützt durch diese Communication Device, durch diesen Transponder, aber natürlich für jeden klar erkennbar als nicht zylon. Und ich fand das schon sehr bedrohlich.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja. Schaut da einfach keiner aus dem Fenster?
Das ist,
also, weil ich denke mir auch, das ist in dem Moment, in dem sie halt mit diesem Schiff ankommt und dann da auch landet, also rein Sichtpoint muss doch irgendwie, also das war für mich tatsächlich so der große Flaw in diesem Plan, dass halt irgendwie man ja deutlich eigentlich gesehen hat, dass es eben keiner von ihren Leuten ist.
Okay.
Und dann ist sie da aber gelandet und dann war da auch keiner, niemand. Also, dass sie ja dann später auf sich selber trifft, das kommt ja dann erst ein bisschen später. Aber sie landen da erstmal und es ist halt keiner da. Hm. Und ich denke so, wo sind die denn alle? Das war so meine erste Reaktion. Meine zweite war, ist das ein Lava-Vulkan? Links unten?
Ja.
Und dann, und das dritte war, ich fand es optisch ganz gut. Also, die haben das ja wieder sehr organisch gestaltet. Hm. Aber tatsächlich hatte man zwischendurch nicht so richtig, konnte man nicht so richtig einschätzen, ist das jetzt organisch nass, so wie Blut und Eingeweide, oder ist es metallisch? Aber man hat gesehen, dass es mehr so organisch gestaltet war und das war ja ähnlich zu dem, was wir auch schon gesehen haben von dem Schiff, das ja dann auch Sabak jetzt geflogen ist, da war es ja genauso und das fand ich sehr gut auch optisch umgesetzt.
Ich habe dazu zwei Dinge zu sagen. Ich glaube, die eine Retourkutsche wäre so ein bisschen flapsig im Sinne von, ja, die Zylonen haben eben eingeschränktes Sichtfeld, das hatten wir auch in vorherigen Folgen schon mal besprochen.
Okay.
Die können nicht so, die haben nicht so einen scharfen Blick einfach. Die gucken auch gerne mal, übersehen auch gerne mal was. Aber ich glaube, ein bisschen ernster gemeint, könnten wir nicht basiert auf dem, was wir hier sehen, dass sich eben auch eine der vielen Boomers dann am Ende neben diesen Sprengkopf kniet und die das einfach geschehen lassen, also diese Explosion auch einfach geschehen lassen und sich selber damit auslöschen. Oder sich, sagen wir mal, ihrem Schicksal offensichtlich fügen. Deutet es sich auch darauf hin, dass es deren Plan war? Oder die zumindest das einfach willens sind, auch zu akzeptieren, was da passiert und die da reinfliegen zu lassen?
Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es ihr Plan war, mit Boomer zu sprechen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass sie dann in die Luft gesprengt werden.
Hm.
Wobei man sich ja fragen kann, was denn sonst, weil Boomer kommt ja nicht einfach so. Ich fand ganz gut, dass sie dann am Ende dann quasi mehrfach auf sich selber gestoßen ist. Und ich habe tatsächlich auch erst gar nicht erkannt, dass die nackt sind. Dadurch, dass die ja erstmal nur als Silhouette, als schwarze Schatten gezeigt worden sind.
Ja.
Und danach hatte ich gedacht, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, die haben enge Catsuits an.
Ja.
Und erst als dann sich die eine barfuß neben diesen Sprengkopf kniet, denke ich so, Moment mal, die hat keine Schuhe an? Ist sie etwa nackt? Und in dem Moment ging das Ding schon in die Luft. Also es hat für mich ein bisschen länger gedauert, bis ich verstanden habe, dass die eigentlich alle nackt waren. Was ich wiederum irgendwie ganz lustig finde, weil,
wie groß
warum
ist dein
nicht?
Fernseher?
Weil sind ja
wie groß ist dein Fernseher? So 20 Zoll? Oder?
Nein, ich hab nicht auf dem Fernseher geguckt, ich habe auf dem Laptop geguckt.
Alles klar.
Und ja, da habe ich es nicht gleich gesehen. Nee, aber dann habe ich auch gedacht, dass ich sage, aber es ist eigentlich auch sehr logisch, weil wenn sie unter sich unterwegs sind, müssen sie sich ja nicht an die menschlichen Konventionen halten. Warum braucht man Kleider? Braucht man ja nicht. Scheiß drauf. So, das fand ich dann auch irgendwie lustig. Und ich habe selten so ein bedrohliches "Wir lieben dich" gehört wie an diesem Punkt, weil sie ja dann zu ihr noch sagen, alle so zusammen, "We love you, Sharon, and we always will."
Ja.
Und du denkst dir so, scheiße, sie werden mich niemals loslassen. Und zwar schon dafür, dass es eine Liebeserklärung ist, war es schon sehr bedrohlich.
Ja.
Und
ja, ja.
Eben dieses, dein Schicksal holt sich immer ein. Ja.
Ich deute das so, dass das eben das finale Zünglein an der Waage war, was eben Boomer, also unsere Galaktika-Boomer, dazu bewegt, eben diesen Attentatsversuch durchzuführen. Weil es war ja vorher schon manipuliert und manipulierbar, trotzdem sie eben auch nicht wusste oder sich der Dinge bewusst war, die sie da teilweise tat an Bord der Galaktika. Aber das war eben nochmal notwendig, dass sie tatsächlich auf Adama dann zutritt und ihm in die Brust oder den Bauch schießt.
Mhm.
Das ist ja,
unser großer Schockmoment am Ende.
Das ist der große Schockmoment am Ende und ich glaube dazu, das hätte sie nicht getan und ich glaube deswegen, und ich glaube darauf rekurriert ja auch dieses, das Schicksal holt dich immer ein oder am Ende wirst du das tun, was wir von dir wollen oder so, was dann auch eine der Boomers, der vielen Boomers oder Sharons, wie auch immer man die nennen mag, da sagt, bevor sie dann wieder abfliegt. Und das ist auch für mich der einzige Grund, warum das erklärbar ist, dass sie sich eben die humanoiden Zylonen da in Gestalt von Boomer sich alle so ihrem Schicksal fügen, so von wegen, ja, das war's wert. Und jetzt können wir eben alle explodieren, weil wir wissen ja auch, wir werden eh alle wiedergeboren. Trotzdem also, natürlich eine ganz schöne Ressourcenverschwendung, so ein Mutterschiff da explodieren zu lassen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig, hier richtig verstehe, weil wenn ich verstehe, sehe ich das anders, weil ich tatsächlich diesen Akt, den dann Bulma begeht, nämlich Adama zu erschießen,
ja,
ist für mich in einem Moment passiert, wo sie unter absoluter Kontrolle der Zylonen stand. Also sie hat das nicht selber entschieden oder wurde auch nicht dahin manipuliert, sondern in dem Moment ist sie wieder ausgesetzt. Sie hat ja diese Momente, wo sie eben komplett unter der Kontrolle der Zylonen steht und dann am Ende hinterher nicht mehr weiß, was passiert ist. Und ich glaube, dieser Moment war eben genau so ein Moment, wo sie sich nicht bewusst war. Und dann hat man ja den Schwenk gesehen zu ihrem Gesicht, nachdem da Adama eben verblutet auf dem, oder dabei ist zu verbluten da auf dem Tisch. Und man sieht in diesem kurzen Schwenk in ihrem Gesicht eben den absoluten Schock,
ja,
weil man in dem Moment den Switch sieht von sie war kontrolliert extern und ist jetzt wieder sie selber und sieht dann Adama und merkt plötzlich, oh mein Gott, es ist offensichtlich gerade was passiert und man sieht in ihrem Gesicht, wie sie plötzlich versteht, dass sie diejenige ist, die auf ihn geschossen hat,
okay,
und dass sie aber sich nicht daran erinnert, dass sie es war. Mhm. Und quasi in dem Moment selber von sich schockiert ist. So habe ich das verstanden.
Alles klar. Du, ich werde jetzt auch nicht ausreden. Ich würde das anders deuten tatsächlich.
Ja, weil vor allen Dingen deine Deutung ist ja tatsächlich so, dass sie ja völlig indoktriniert ist von diesem Glauben, den die Zylonen haben, während ich ihr tatsächlich hier die Eigenverantwortlichkeit abspreche.
Okay. Meine Deutung ist wiederum basiert auf dem, was wir hier sehen. Es fällt für mich ja eben schwer zurückzugehen mit dem Wissen der noch folgenden Staffeln, ist, dass sie in diesem Moment eigentlich kapituliert. Boomer, also Sharon, ist eine Figur, die ihr die ganze Staffel hindurch hadert mit ihrer eigenen Persönlichkeit, die über Selbstmord nachdenkt, die unsicher ist, ob sie ein Zylon ist oder einfach auch nur ein Verräter, ein Betrüger, ein Attentäter, wie auch immer, und Dinge tut, über die sie eben keine Kontrolle hat. Und für die eben dieser Moment quasi sowas ist wie ein Schock, ein traumatisches Ereignis, aber auch sowas wie eine Absolution. So von wegen, ja, hier, jetzt ist es offiziell, du bist eine Zylonin, du kannst endlich das tun, worauf wir dich die ganze Zeit programmiert haben, und das ist es, Adama zu töten. Und das
aber woher weiß sie denn das dann, dass das ihre Mission
das
ist?
Das ist ja einprogrammiert quasi. Also wir reden ja immer hier so von so einem
Hive-Mind. Ja, aber das ist sich ja eigentlich nicht bewusst. Das ist ja genau das. Und warum dann auch in diesem Moment? Also wo ist da die Motivation? Sie wartet so lange, bis er ihr die Hand reicht und dann zuckt sie die Pistole? Warum nicht 5 Minuten früher oder 10 Minuten später? Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen. Aber auf jeden Fall war es ein sehr schockierender Moment. Ich habe nicht damit gerechnet. Und tatsächlich war auch einmal angeschossen und ich dachte noch, ach, das kriegt er noch irgendwie hin. Zweimal angeschossen mit ganz, ganz viel Blut. Vielleicht kriegen wir es doch nicht hin. Aber wir kriegen doch noch eine zweite Staffel. Eigentlich darf er jetzt gar nicht sterben. Aber er sieht zumindest wirklich aus, als wäre es sehr, sehr kritisch.
Wir wissen,
ganz viel Blut und so.
Wir wissen ja mit Blick auf Karas, also Starbucks Verletzung, dass die Serie das schon ernst nimmt. Wenn Figuren verletzt sind, dann sind sie eben auch verletzt und dann humpeln die eben auch mal 4 bis 6 bis 8 Folgen rum oder haben mit ihren Verletzungen zu kämpfen. Von daher, ich glaube, es ist nicht zu viel Verrat, wenn ich sage, ja, das wird schon noch Konsequenzen haben. Also es ist jetzt nicht die Art von Serie, wo dann Commander Adama in der nächsten Folge wieder da sitzt und sagt, ach, war nicht so schlimm.
Also wenn dann Adama jetzt erstmal, also sagen wir, er überlebt, davon gehen wir jetzt mal aus, weil nächste Staffeln und so, und er ist dann jetzt erstmal für einige Wochen, Monate, wie auch immer, krankgeschrieben, so, also erstmal nicht aktiv. Wer übernimmt denn dann seine Rolle? Ja. Weil der nächste in der Hierarchie wäre ja dann Tai. Und Tai als Oberchef, also das stelle ich mir, sagen wir mal, interessant vor.
Die Szene ist, ganz großen Shoutout nochmal an die beiden Cutter und auch an Regisseur Michael Reimer. Ich finde die großartig inszeniert mit wirklich einfachen Mitteln, weil ich habe mir die jetzt 3-mal angeguckt zur Vorbereitung und sie schaffen es unglaublich gut, durch so kleine Gesten und so Close-Ups dann nochmal kurz bevor Adama erschossen wird auf Lee und auf William Adama, auf Adama Senior, darauf den Fokus zu lecken. So von wegen, ja, die Folge dauert nur noch 1 Minute, das wissen wir, haben wir auch mehr oder weniger so im Gefühl Gefühl, das dauert jetzt nicht mehr lange, aber der Konflikt, mit dem diese Folge enden wird, wird derjenige sein zwischen Lee und William Adama. Und dann zaubert quasi diese Folge doch mal so 30 Sekunden vor Schluss dieses Kaninchen aus dem Hut und sagt, nee, Überraschung, hier ist ein völlig anderer Konflikt gerade. Oder ein völlig anderes Problem oder ein Schocker. Und das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also, und deswegen ist auch so überraschend. Ich wusste ja, was passiert und trotzdem habe ich sie jetzt wieder gesehen, nach langer Zeit noch einmal und war wiederum überrascht, wie überraschend das ist. Und ich war auch überrascht davon, wie die Crew rund um Adama auf das Attentat auf ihren Boss da reagiert, nämlich Heduala, also die dann irgendwie hinter ihrem Pult hervorspringt und die Hand dann hält. Und
ja, das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Sie hielt dann so seine Hand und ich dachte so,
Papa,
die waren doch gar nicht so eng. Doch. Ich dachte so, was ist denn das? Na, also die waren schon, also, aber ich fand, also im Vergleich zu Starbuck hatte sie jetzt nicht die Stellung, quasi der proverbialen Tochter oder so. Also das jetzt nicht.
Aber das sind alles Leute, die jahrelang wahrscheinlich für diesen Typen arbeiten und das ist eine sehr kleine, also sehen wir ja mittlerweile eine echt überschaubare Crew. Das ist jetzt nicht die...
Ich habe mir halt auch gedacht, dass sie wahrscheinlich dann auch gedacht hat im Moment, dass sie ihn nicht allein lassen will. Also sie möchte, wenn er stirbt, möchte sie nicht, dass er alleine stirbt. Dass er also weiß, dass da jemand quasi noch seine Hand hält.
Ja.
Das hat für mich so ein bisschen auch als Motivation dahinter gesteckt. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Lee, der wirklich total am Boden erschüttert ist und dann ja auch Papa oder Vater oder was immer er da schreit. Vater, glaube ich, sagt er, weil das konnte man von den Lippen ablesen und da ganz verzweifelt ist. Und das ist natürlich jetzt auch aber sehr ein unglücklicher Moment, dass er just da, weil sie sind halt gerade im Clinch. Also Lee hat gerade seinen Vater verraten, weißt du, das ist so.
Im Grunde auch so ein guter Zirkelschluss oder wieder Rückgriff auf die allererste Folge, die ja auch mit einem persönlichen Konflikt und der quasi Auslöschung der Menschheit beginnt. Endet jetzt auch wiederum diese Staffel mit dem Clinch zwischen Vater und Sohn und eben der Auslöschung
mutmaßlich
des Vaters. Ja, und das ist schon hart. Und ich finde ehrlich gesagt auch wirklich einfach dramaturgisch gut gelöst. Also mich hat das tatsächlich gepackt. Und
Tai ist irgendwie so ein bisschen, der versucht dann die Blutung zu stillen, aber irgendwie wirkt er auch sehr hilflos. Also das fand ich auch sehr gut, weil es so realistisch ist, weil in dem Moment man oft nicht so richtig weiß, was man machen soll, auch wenn man es eigentlich mal gelernt hat. Und dann so hilflos ist, wenn es halt um Personen geht, die einem irgendwie nahestehen. Ruf jemand, was haben die? Haben glaube ich gar nicht Krankenwagen gesagt, die haben irgendwie gesagt, ruf jemand den Arzt oder so, irgend sowas.
Dr. Kottel kommt zu der Kippe reinspaziert und.
Kein Thema. Kriegen wir hin.
Gib mal ein bisschen Kamala.
Gott. Ja, und ich meine, jetzt werden wir hier zurückgelassen. Ich meine, wenn das nicht mal ein Cliffhanger zum Staffelfinalende ist, das ist, verspricht viel für die nächste Staffel. Also wir haben Lee eigentlich in Ketten, wobei jetzt ja kurz am Verzweifeln seinen angeschossenen Vater.
Ja.
Wir haben Roslyn in der Zelle, Adama, der quasi da gerade am Verbluten ist.
Ja.
Wir haben Boomer, die auf dem Schiff natürlich, auf der Galaktika, die enttarnt jetzt ist quasi. Wir haben die Boomer auf dem Planeten, die auch enttarnt ist und da dieses ganze kuriose Trio, Kara, Hilo, Boomer, die auf Caprica da ihren Missionen nachgehen können, plus die Caprica-Boomer ist ja auch noch schwanger. Ja. Und dann haben wir Balter mit seiner großen Erkenntnis und Epiphanie und dieser göttlichen Erscheinung. Genau, und dann halt noch dieses abgestürzte Schiff auf Kobol, was auch immer die da gerade machen, genau.
Also die streiten sich immer noch über den großen Plan hier zur Rettung.
Die suchen Balter. Wo ist Balter hin verschwunden? Ich dachte, der liegt im Gras. Nee, da ist keiner mehr. Wenn das nicht wunderbare Ausgangspositionen sind für die nächste Season, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin mal gespannt, wie viel Zeit sie zwischen die Seasons packen, ob sie einen Direktanschluss machen oder ob dann einiges offscreen passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einiges offscreen präsentiert bekommen und dann in Staffel 2 an einem Punkt einsteigen, wo vielleicht Adama schon zum Teil auskariert ist oder im künstlichen Koma vielleicht auch erstmal liegt oder so. Also ich glaube nicht, dass wir hier vorher war es ja oft so, dass wir von Folge zu Folge quasi mehr oder minder am gleichen Zeitpunkt eingestiegen sind.
Ja.
Und diesmal glaube ich aber nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen Zeit vergehen zwischen 1 und 2.
Das ist eine gute Prognose. Weitere Prognosen dann beim nächsten Mal. Wir machen nämlich sowas wie ein Season Roundup, ein Season Recap. Wir blicken nochmal zurück auf das, was passiert ist, aber vor allem blicken wir voraus und benennen ein paar MVPs und Lieblingsfolgen und vielleicht aber auch Momente, die uns weniger gut gefallen haben. Wir haben uns auf jeden Fall einiges Schönes überlegt für nächste Woche. Ein Rückblick und auf Season 1 und ein Vorausblick auf Season 2. Das wird sehr cool. Und dann gleich im Anschluss weiter mit Folge 1 der zweiten Staffel. Soweit. Cool.
Wunderbar. Dann sage ich erstmal, es war wirklich, bisher hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, nächste Woche werden wir dann ein kleines Roundup machen. Und ja, das war's von mir heute.
Was ich dir nicht verraten habe, und jetzt kann ich es ja verraten, ich habe tatsächlich auch von dieser Folge hier oder von diesem Zweiteiler schon abhängig gemacht, ob wir dieses Format weiterführen. Ich bin jetzt nicht hier rangegangen von wegen, ja, fangen wir mal an mit Banos Kino Galactica und machen dann einfach nach 13 Folgen oder 13 Folgen plus Miniserie den Laden dicht. Weil ich mir ziemlich sicher war, annähernd hundertprozentig gewiss, dass dir das Staffelfinale gefallen würde. Aber ich hatte mir so die ganz, ganz kleine Eventualität offen gelassen, dass wenn du wirklich hier aus dieser Doppelfolge rausgehst und sagst, ja, warum soll mich irgendwas davon interessieren, dass ich dann sagen würde, okay, Reißleine gezogen und lass mal irgendeine andere Serie besprechen.
Okay.
Aber jetzt mitgehangen, mitgefangen. Jetzt musst du irgendwie mit mir durch die nächsten 60 Folgen.
Du, ich freue mich drauf.
Genau, schreibt uns an galacticapodcast@gmail.com, folgt uns gerne bei Blue Sky, Instagram, Facebook und sonst, wo man uns so findet. Eigentlich nicht so an vielen Orten, aber Hauptsache abonniert diesen Feed, empfiehlt uns gerne weiter, hinterlasst uns ein paar Sternchen, das tut sehr, sehr gut. Und wenn ihr 2 € über ich habe Unterstützungskern unter patreon.com/Banos Kino. Dann hört ihr auch jede Folge Banos Kino Galactica eine Woche vorab und könnt mit uns reden, diskutieren auf dem Discord-Server. So, alright. Danke dir, Britt-Marie.
Sehr gern.
Bis nächste Woche. Bye, bye.
Tschüss. Isn't she beautiful, guys?